Radio Poquito, 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 Radio Poquito, 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 von Mensch zu Mensch.
Ja, und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, der 10.10.2019. Ist ja eine richtige Schnapszahl, kann man bald sagen. 10, 10, 20, 19 und Stefan Kugel, lang ist es her, war er bei uns, hat viele Sendungen hier auf OkiTalk gemacht. Er ist sicherlich bei den ein oder anderen sehr, sehr bekannt und bei den anderen natürlich noch unbekannt. Er bringt heute ein ganz spannendes Thema mit sich und das heißt ja heute Unheilbarkeiten. Ich habe immer gedacht, Unheilbarkeiten? Man kann ja nur gesund werden oder man ist unheilbar krank, so sagt man. Und selbst da bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob das immer dann sofort zum Exiguss führt. Aber das wollen wir mal heute ansprechen. Er hat einen Sendetext mitgebracht und da heißt es Unheilbarkeiten, Chimären, Glaubenssätze einer alten Zeit. Na, da war ich doch gar nicht so ganz schlecht. Woran glauben wir? Gibt es sie wirklich oder ist alles doch heilbar? Was Ärzte alles unheilbar bezeichnen. Heute Stefan Kugel mit mir im Gespräch. Energetiker, Biotischlermeister und Entdecker der Key-Pulsing-Methode. Eine unwissenschaftliche Methode als Hilfe zur Selbsthilfe. Jede Art von Unheilbarkeiten oder Behinderungen, wie zum Beispiel Querschnittslähmung, Multiple Sklerose, Parkinson, zu verstehen, zu begreifen und dann vollständig aufzulösen, wenn der Klient das möchte. Ja, und Stefan Kugel, den findet ihr in Deutschland mittlerweile, in meiner alten Heimatstadt, in der Gegend von Münster, Nordrhein-Westfalen. Seine E-Mail-Adresse lautet office@lebens-werkstatt.com und seine Homepage ist www.lebens-werkstatt.com. Und es sind noch einige schöne, interessante Links, wenn ihr auch da ein bisschen nach der Sendung oder auch die Tage nochmal reinschnuppert, dann könnt ihr da sicher das ein oder andere mit nach Hause nehmen. So, und jetzt rufe ich ihn doch mal, Stefan Kugel, schön, lange ist es her, du weißt bestimmt vielleicht besser wie ich, wann du das letzte Mal bei OkiTalk warst. Heute ist wieder deine Premiere und ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, hallo Klaus, danke für die Einladung. Ja, es ist schon länger her. Ich glaube, es war Frühjahr 2015, dass wir damals diese Reihe über Energetiker in Österreich gemacht haben.
Ja, kann gut wohl hinkommen. 2015, ja, 4 Jahre schon. Meine Güte, werden wir alt, schnell alt. Haha. Stefan, magst du dich mal ein bisschen vorstellen für die, die dich nicht kennen und ja, so ein bisschen einfach mal so, dass man sich ein Bild machen kann?
Ja, gerne. Also ich wohne jetzt nicht in Münster. Ich bin seit 2 Wochen in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen zurückgekehrt, weil meine Mutter ist 85 und mein Vater wird im November 90. Und ich hatte mir gedacht, ich könnte in der Nähe wohnen. Ich habe vorher in Zwingendorf in Niederösterreich gewohnt, da waren 500 Einwohner und dann sofort den Sprung ins Ruhrgebiet mit 5 Millionen, da hatte ich sehr viel Angst vor den Deutschen. Und dann bin ich nach Münster gezogen, weil ich dort mal studiert habe und einer meiner wichtigsten Freunde und Schüler dort ist. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich in der Nähe meiner Eltern sein will, weil die einfach jetzt schon meine Nähe brauchen und ich auch meine Familie in meiner Nähe haben wollte.
Also privat hast du dich verändert und du hast den richtigen Weg, denke ich, jetzt erstmal für dich gefunden. Dein Leben hat sich verändert zu den 4 Jahren hin, so denke ich. Magst du was erzählen, was in den 4 Jahren grob passiert ist?
Ja, also nochmal zu mir. Ich bin 1960 geboren in Gelsenkirchen, Horst, so da, wo ich jetzt wieder wohne. Bin 78 habe ich das Zuhause verlassen und 88 bin ich von Deutschland weggegangen. Erst war ich in Indien und dann war ich auch mal in Peru, aber die größte Zeit habe ich dann in Österreich verbracht und habe 1990 als einer der ersten den Gewerbeschein, damals hieß er noch nicht so, aber den Gewerbeschein des Energetikers begonnen, also zu lösen und dann damit zu beginnen. Und ich war auch Berufsgruppensprecher der Energetiker im Burgenland, habe also den Beruf auch mit aufgebaut. Damals war ich einer der ersten fünf vielleicht, ich weiß nicht genau. Heute gibt es 20.000. Ja, man hat mich auch schon als Urvater der Energetiker bezeichnet, aber es war halt doch eine Zeit, 1990, da gab es noch kein Handy, noch kein Internet, noch kein Facebook, noch kein WhatsApp. Und das heißt also, es hat sich also einiges jetzt verändert. Und als ich nach Deutschland kam, hatte ich eigentlich einen Großauftrag, den habe ich aber dann leider schnell verloren nach 3 Monaten und da musste ich wieder bei Null anfangen. Und ja, es war nicht so einfach, weil ich auch mit den Sachen konfrontiert worden bin, vor denen ich vor 30 Jahren davongelaufen bin. Und das war jetzt eine wichtige Aufarbeitung, aber jetzt bin ich nach Hause, nach Horst zurückgekehrt. Und vor 40 Jahren war Gelsenkirchen-Horst, damals war die Kohle noch hier entscheidend, aber alle wussten, dass die bald einpacken wird und die Leute waren irgendwie sehr ängstlich und sehr kalt und sehr ja, rational. Und jetzt kehre ich zurück und es ist total lebendig. Ja, also ich bin ja ein Viertel Slowene und ein halber Kärntner. Mein Vater ist Westfale, mein Name ist ein jüdischer, russischer Name und ich bin Moslem und lebe jetzt hier in einem großen Haus, also sechsstöckigen Haus und da gibt es also unter mir Russen und Polen und Türken und wie heißen die, also aus dem Libanon und so weiter. Und es ist einfach Leben da. Also am Wochenende spielen die Kinder, wir haben hier einen großen Hof auf der Straße und es ist Leben da. Und ich kehre einfach in eine Lebendigkeit zurück, die ich eigentlich gar nicht so erwartet habe. Von meinem Beruf her als Energetiker habe ich also über 60 Sachen entwickelt, also erfunden, gefunden und neue Erkenntnisse gemacht. Und jetzt so langsam verstehen die Leute meine Arbeit und ich habe jetzt am nächsten Wochenende mein erstes Ausbildungsseminar und auch eine Jahresausbildung beginne ich damit. Das heißt, ich will auch den Beruf des Energetikers hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich verbreiten. Und das ist für mich ein großer Schritt, weil bis jetzt habe ich immer kämpfen müssen, weil du kannst nicht für Heilung Geld verlangen, weil die meisten Leute natürlich umsonst zum Arzt gehen und dann Geld verlangen, wenn jemand blind ist und wieder sehen will. Das ist sehr schwer. Aber jetzt habe ich den Punkt erreicht, dass ich also mit meinen Produkten und meinen Ausbildungen Geld verdienen kann. Und so ist das alles ein bisschen entspannter. Und auch Projekte mit dem Wasser stehen vor der Tür, wo ich also dann auch das Wasser in Orient vielleicht bringen darf. Also es hat sich jetzt einiges getan und ja, und das habe ich, für das habe ich 30 Jahre gebraucht. Aber ich bin jetzt glücklich, zu Hause zu sein, war heute bei meinen Eltern essen, mein Bruder war auch Besuch und ich bin halt wieder in meiner Urfamilie zurückgekehrt und die sind beide, Vater und Mutter, noch recht lebendig, so schon sehr klapprig, aber ich fühle mich hier wohl, jetzt in ihrer Nähe zu sein und habe aber auch hier im Ruhrgebiet eigentlich einen Ort wiedergefunden, den man sich gar nicht vorstellen kann. Also Gelsenkirchen hat eine eigene ESO-Kultur, also die haben eine größten ESO, was ist das, ESO-Messen am Wochenende zum Beispiel gehabt und das ist schon sehr beeindruckend. Also was für eine Spiritualität oder Wunsch nach Spiritualität jetzt hier im Ruhrgebiet ist.
Ja, da hast du 30 Jahre lang Erfahrung sammeln dürfen. Heute haben wir auch ein Thema, hast du mitgebracht. Und liebe Zuhörer, ihr dürft heute Stefan auch heute kontaktieren. Einmal über unseren Redesurfer unter der Rubrik OKTalk könnt ihr in den Download-Bereich reinkommen. Oder ihr dürft anrufen mit dem österreichischen Festnetztelefon mit der Landesvorwahl 0043 720 518 19. Und die 7 findet ihr auch auf den Bereich Sendungen. Und natürlich der Außenchat ist auch geöffnet. Stefan, wir haben ein provokantes Bild genommen in unserem Artikel. Du hast es gesehen, da wird eine Spritze gegeben und der Patient will das nicht wirklich. Seine Mimik ist ziemlich verzerrt. Und ich habe das extra gewählt, weil Unheilbarkeiten, naja, nicht wirklich, sage ich, gibt es Unheilbarkeiten, weil, so denke ich, wenn man nicht weiterkommt, die Wurzel nicht erkannt hat. Ist das möglich?
Also es ist nicht so einfach. Also ich kenne so viele Menschen, wo ich also so sehe, dass die also sich spirituell entwickeln wollen, Ausbildung machen wollen. Aber wenn es dann plötzlich irgendwas Arges gibt, dann gehen sie halt alle zum Arzt, ja. Und das einfach jetzt so zu sagen, es gibt keine Unheilbarkeiten, es ist nicht so einfach, weil das so tief in unserem Denken drin ist. Also gerade auch hier in Deutschland gibt es einfach keine Alternative zur Medizin. Also es gibt die Ärzte und die Heilpraktiker, die aber beide zur rechten Hand der Heilkunst gehören. Aber so wie in Österreich die Energetiker die linke Hand der Heilkunst ist und man muss bedenken, die Medizin gibt es vielleicht so etabliert, wie sie heute ist, seit 300 Jahren, uns gibt es seit 6 Millionen Jahren. Also trotzdem gibt es sehr viele Sachen in unserer Kultur, die alle gleich denken, ja. Und ja, so muss man also sehr vorsichtig sein mit dem Begriff Unheilbarkeit und muss also einfach klar sein, dass das ganz tief in jedem drin steckt, dass es so etwas gibt. Aber der Begriff Unheilbarkeit sollte auch erforscht werden, wo der herkommt, ja.
Ja, Unheilbarkeiten heißt für mich, ich habe keinen Ausweg mehr. Ich bin unheilbar krank, so sage ich mal. Und ja, ich habe im Moment nicht den Tunnelblick, wo ich das Licht am Tunnel sehe. Und ja, da sitzt man in einer Sackgasse in dem Moment. Und so empfinde ich.
Ja, das ist also noch viel tiefer zu verstehen. Und zwar der Begriff Unheilbarkeit kommt aus der Medizin, wenn eine Situation von den Ärzten nicht in gewisser Weise verstanden, in ihren Ursprüngen gesehen wird und ja auch keine medizinische Geschichte gibt, dass wirklich heilen zu können. Und bei mir war es so, ich habe also Philosophie in Münster studiert und da gab es also diese Diskussion bei Leipzig oder auch bei Kierkegaard und solchen Leuten, die also gesagt haben, alles hat einen Sinn. Ja, oder wenn wir also meinen, es ist etwas unheilbar, dann müssen wir auch sagen, der liebe Gott ist böse. Ja, und das war also für mich eigentlich die Grundeinstellung herauszufinden, was ist denn der Sinn hinter einer in Anführungsstriche Unheilbarkeit? Und wenn ich das auf die Medizin sehe, ist das verständlich, wenn sie sagt, wir haben keine Lösung, wir haben kein Verständnis, wir haben keine Ursachenforschung darüber und wir können also nur den Zustand, den der Patient hat, statisch halten oder die Schmerz- oder Nebenwirkung irgendwie statisch halten, aber wir können nichts verändern, ja. Und es ist im Grunde genommen so, dieser Glaube, dass so etwas gibt, ist im Grunde genommen der Glaube, dass die Medizin mir hilft oder eben nicht. Und diese Verantwortung abzugeben an die Medizin, ja, an den Mann in Weiß, der ja auch im Fischezeitalter der Vertreter zwischen Himmel und Erde ist, das war früher der Priester oder der Mönch, und dann waren irgendwann mal die Wissenschaftler und die Ärzte. Und diese Verantwortlichkeit abzugeben, ist im Grunde genommen die Voraussetzung, etwas unheilbar zu nennen. Aber was ich eben in den letzten Jahren beobachte, und ich bin also jemand, der sehr vielen Menschen hilft, die gerade aufwachen, ist, dass wenn jemand aufwacht, ja, er nicht mehr daran glaubt, dass es Unheilbarkeiten gibt.
Ja, und da sehe ich schon, der Jenne ist hier hereingekommen. Ich weiß gar nicht, ob er schon was sagen möchte. Jenne, das Thema Unheilbarkeiten. Ja, guten Abend zu dir. Bist schon in den Warteraum reingekommen? Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ja, ich bin nur im Warteraum und wollte zuhören und mich dann mit reinbringen. Ich komme gerade rein, ich habe mich nur ein bisschen verspätet und ja, nun bin ich da.
Wunderbar, guten Abend zu dir. Ja, Stefan, du wolltest sicherlich auch ihn begrüßen, gell?
Okay. Ja, hallo Jenne.
Hallo
Und wir haben
Stefan.
den, Entschuldigung, und wir haben den Walter auch bei uns gerade reingekommen. Guten Abend, Walter.
Hallo, guten Abend. Ja, ich würde mich zu gegebener Zeit auch gern etwas einbringen. Und meine Fragestellung jetzt schon mal vorweg. Eigentlich kümmern wir uns natürlich immer sehr ums Individuum, aber mein Thema ist mehr die Gemeinschaft beziehungsweise die Gesellschaft oder der Staat und die Weltgemeinschaft. Von daher wird mich nachher auch mal interessieren, was du da zur Heilung unserer Weltprobleme vielleicht sagen kannst.
Gerne.
Ja, Stefan, dann leg mal los. Ne? Du hast dich, denke ich, inputtechnisch so vom Thema her, hast du uns sicherlich heute was zu sagen.
Ja, ich würde gerne kurz auf die Geschichte eingehen, wie ich jetzt zu diesen Dingen gekommen bin und diese Arbeit von mir, Keep Pulsing Methode, also wie ich da ja meine Stufen dahin gefunden habe. Also es fing alles an damit, dass ich also in meiner Familie schon sehr früh mit Schizophrenie oder mit Menschen konfrontiert wurde, die also in einem sehr einseitig überdrehten Zustand. Also ich hatte eine Tante, die Nonne war und die also nur im Licht war und die also für mich einfach als Kind einen Schuss weg hatte. Ich habe Menschen erlebt, die an Krebs gestorben sind. Ich habe Menschen erlebt, die an Parkinson gestorben sind, mehr so im Rand. Meine Großmutter hatte auch einen Oberschenkel, nach einem Oberschenkelhalsbruch einen Parkinson. Und ich habe sie einfach verwelken sehen und habe sie also noch vor ihrem Tod erlebt, wie sie in einem Sanatorium war und vollgepumpt war mit irgendwas, aber nicht wirklich eine Unterstützung bekommen hat. Und das war also ein Anlass. Aber dann kam also 87 die Begegnung mit einem hörbehinderten Kind. Und 88 war ich dann mit dem Kind und der Mutter zusammen und ihrem Bruder. Und ich kam damals von Indien und war beim Osho, war in Rot gekleidet, habe eine Mala um den Hals gehabt, schwebte anderthalb Meter über dem Boden und habe also eine Tambura mitgebracht. Und das war so Anfang Mai. Wir haben draußen vor der, wir haben in einer Landwohngemeinschaft in so einem Heilerzentrum eines österreichischen Filmregisseur, der also so in der Burgmühle in Rassenberg so ein Zentrum hatte, so ein Fastenzentrum. Und dort habe ich also am Abend dann Tambura gespielt und Obertongesang gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Obertongesang. Und die Nur, die also 3,5 Jahre alt war und auf beiden Ohren einen Hörverlust von über 90% hatte. Wir haben früher immer gesagt, sie ist tärisch. Auf Österreich heißt das halt, sie hört nichts. Also haben wir gesagt, die Nur ist immer esoterisch. der habe ich also was vorgespielt und plötzlich reißt sie die Augen auf und fing an zu schreien und war eine halbe Stunde nicht zu beruhigen. Ja, also ich habe sie dann mit ihr getobt oder in den Arm genommen und getanzt, aber sie war nicht, sie hat nur geschrien. Und das war für mich der Anlass, aha, also die ist also für mich jetzt nicht taub, sondern sie hört ja was, aber war für mich jetzt nicht endgültig. Und ich bin dann losgezogen, war beim damals führenden Halsasen-Ohrenarzt im Leinzer Krankenhaus, Professor Kittinger, und der hat mich nur angeschaut und gesagt, ja, was wollen Sie mit dem Kind, das ist halt hörbehindert, ja. Und wenn Sie Glück haben, finden Sie einen Behindertenplatz irgendwo in einer Schule, ja. Und aber gehen Sie vielleicht auch noch Hörgeräte holen, ja, vielleicht kann man ja was machen, ja. Naja, und dann war das also ein Weg. Wir haben dann witzigerweise also 10 Kilometer von meinen Eltern in Deutschland entfernt ein Hörakustiker gefunden, Herr Bargus, der war damals sehr innovativ und hat also mit einer Schweizer Firma eine Resthörtechnik entwickelt, das war Hightech, und die Nur hat dann plötzlich mit diesem Restgehör, das sie hatte, also hören können. Aber es waren dann halt noch andere Sachen. Meine erste Frau hat damals Kraniosakralosteopathie gelernt. Das hat also der Nur geholfen, ihren Druck loszuwerden. Und ich habe dann an einem Wochenende bei einer englischen Heilerin, die also dort in England auch schon sehr bekannt war und in Krankenhäusern gearbeitet hat, eine Methode gelernt, die hieß Metamorphosemassage. Und ich habe also am Abend, ich habe ein Hochbett gebaut als Tischler und der Samuel, der Bruder, lag unten, die Nur lag oben und da ging es darum, dass man am Fuß eine bestimmte Linie massiert, so entlang Punkte macht und so weiter. Und während ich das gemacht habe, war meine innere Stimme sehr laut und ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich schon seitdem ich 7 bin wach. Das heißt, ich habe einfach eine ziemlich laute innere Stimme immer schon gehabt. Und während ich sie da in der Stille massiert habe, während die Kinder schon geschlafen haben sozusagen, hörte ich also dann die Stimme, die mir sagte, massiere nur 2 Punkte. Naja, und das habe ich dann gemacht. Und am nächsten Morgen hat die nur wieder einen Schreikrampf gekriegt. Darauf habe ich mich dann also auch mit Wasser befasst. Da ist aber ein anderes Thema noch. Naja, und nach einem halben Jahr hat sie plötzlich einen Hörverlust von 14% auf beiden Ohren gehabt nur. Und alle haben geschrien, wow, Heilung und Wahnsinn, Wunder und so weiter. Aber ich wusste selber nicht, was ich wirklich da gemacht habe. Und habe dann natürlich geforscht. Und 10 Jahre später habe ich dann, das war Ende 1999, so Anfang 2000, habe ich dann die Arbeit von Dr. Hamer studiert, weil ich auch in die Nähe von Helmut Piller kam. Ich habe in Wiener Neustadt gelebt, der wohnte also da nicht weit entfernt und habe dann plötzlich kapiert, was ich da eigentlich mache. Und zwar, dass ich am Fuß eigentlich Punkte finde, die in Korrespondenz oder in Resonanz mit den Einschlägen im Kopf in Zusammenhang stehen. Und ich habe geforscht und bin dann draufgekommen, dass eigentlich jede Art von Unheilbarkeit eine Mehrfachschocksituation ist. Und ich konnte mit meinen kinesiologischen Fähigkeiten diese Punkte, die zu diesen Einschlägen im Kopf passen oder dazu gehören, über eine Massage am Fuß aktivieren. Das ist also jetzt nicht Akupunktur oder auch nicht Fußreflexionmassage oder auch, also hat sich mit Meridian zu tun. Vielleicht hat es was mit Caligaris zu tun, das weiß ich aber nicht. Habe aber über die Jahre jetzt also über 26 Punkte entdeckt. Bald konnte ich also herausfinden, dass dass der Fuß also zu den Arealen, die also Hamer auch beschrieben hat, also Neokortex, Altien und Marklager und so weiter zuordnen. Das habe ich aber bald wieder aufgegeben, weil es eigentlich nur darum ging, dass ich etwas restimuliere. Und der Mensch ist dann im Grunde genommen, sobald ich ihn nur berührt habe, nach Hamer in diesen Heilungsprozess gekommen. Ja? Und ich habe immer 2 Punkte gleichzeitig in einer Massage gemacht. Und dann irgendwann mal ging es dann genauso ab, wie er das beschreibt. Es gab dann Epikrisen, dann gab es Lu-Phasen, dann gab es also auch, dass plötzlich Depression kam, sprich also die Themen kamen hoch. Ja, und sobald der Mensch erkannt hat, warum er sich das geschaffen hat, ist er in Heilung gegangen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass wir also keine Opfer sind. Da gibt es das mit den Impfungen, das werde ich auch genau erklären, wenn ihr es wollt. Aber letztendlich schafft sich jeder Mensch seine Unheilbarkeit oder Behinderung selber. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss, um diese Heilprozesse zu also im Ganzen, im Gesamtheitlichen, im Ganzheitlichen auch zu verstehen. Aber ich mache jetzt mal einen Punkt und will erstmal auf eure Fragen antworten.
Ja, gibt's denn da schon Fragen? Ich meine, für mich ist es ganz klar, zumindest was du sagst, wenn man eine unheilbare Krankheit hat, dann geht man in die Angst und kriegt den Stempel drauf, so wie du das sagtest. Ja, ist ein Schockzustand letztendlich. Und ja, ich gebe das Wort mal eine Runde. Jenne, Walter, habt ihr ein paar Worte? Nein, haben sie nicht, Stefan.
Gut, dann möchte ich weitermachen. Also noch einmal.
Ich glaube, da waren doch so 2 Mikrofone. Stefan, Jenne, Walter?
Ja, ich war doch noch da und lass Walter den Vortritt.
Walter.
Ja, danke. Ja, wie gesagt, ich kann ja anknüpfen. Wenn du jetzt freies Gespräch möchtest, dann würde mich mal interessieren, was du über die überindividuelle, das heißt über die gesellschaftliche oder Gruppenheilung sagen kannst. ist zwar so gesehen ein ganz anderes Thema eigentlich als die individuelle Heilung, weil man natürlich Gruppen mit Problemen, die ja teilweise natürlich auch individuell bedingt sind, natürlich anders betrachtet als Individuen und die Probleme, die da auftreten, auch nicht unbedingt Heilung nennt, sondern Konfliktlösung. Aber vielleicht hast du ja dazu was.
Also ich muss dazu sagen, dass ich halt Philosoph bin. Ich habe in Münster studiert und als ich dort studiert habe, hat mein Vater zu mir gesagt, du hast ja schon eine Ausbildung als Tischler, also du musst hier keinen Abschluss machen und du sollst hier nur das Lernen erlernen. Aber du musst mir versprechen, dass wenn du die Uni abbrichst, dass du mit dem Lernen nicht mehr aufhörst. Und das war also für mich auch immer wieder eine wichtige Herangehensweise, weil für mich ist es so, dass das Göttliche eigentlich der Sinn ist. Also es ist so interessant, in den Märchen heißt es, auf Wanderschaft gehen Sinn an. Das Gesindel triffst du auf der Wanderschaft, der Sinn des Lebens ersinnt sich dir. Und für mich ist es so, ich bin also auch ein Sufi-Derwisch, für mich hat alles einen Sinn. Allah oder Gott oder wie man es nennen soll, ist Sinnhaftigkeit. Und Verantwortlichkeit für das Leben zu übernehmen, bedeutet, alles zu verstehen, was einen Sinn hat. Ja, also ich glaube, Mark Twain war das, der gesagt hat, es gibt zwei wichtige Augenblicke in deinem Leben. Das eine ist die Geburt und das zweite ist, dass du den Grund verstehst, warum du da bist. Und diese Sinnhaftigkeit, ich bin noch radikaler, ich sage, es gibt keine Welt, es gibt keine Sonne, es gibt nur das, was sich in dir spiegelt. Also wenn ich jetzt auf Gruppenheilung ausgehen will, ist das also für mich vollkommen irrational und es mag sehr idealistisch sein und sehr ein guter Gedanke, aber Heilung fängt eben immer nur bei dem an, der Verantwortung für sein Leben übernehmen will. Und das ist eben etwas, was in unserer Gesellschaft abgegeben wurde. Ja, das geben wir an Ärzte ab, das geben wir an Autoritäten ab und sagen, die übernehmen für uns die Verantwortung. Und dann, wenn wir das tun, dann gibt es die Welt. Ja, dann leiden wir unter der Welt. Aber ich bin als Philosoph so, dass ich sage, oder ich bin als Energetiker auch so, dass ich sage, ich erlebe, ich kann die Energie eines Menschen messen. Ich sehe, wie die Menschen sich verändern und ich habe auch eben über das neue Zeitalter Videos gemacht. Man findet also alle meine Videos in YouTube. Da habe ich auch bei Nuviso einige interessante Sachen gemacht. Und es gibt eine Veränderung, eine Beschleunigung, ja, aber wenn man das genau betrachtet, wenn man die Durchschnittsenergie der Menschen sieht, gehen sie alle auf eine Wand zu. Und diese Wand, die ich kritische Masse nenne, das ist ein Begriff, den ich von Greg Braden in den 90er Jahren übernommen habe. Kritische Masse ist ein Punkt, wo plötzlich Menschen eine bestimmte Reifegrenze erreichen. Und interessanterweise ist, dass sobald sie die erreichen, alle Menschen gleich sind. Also von dem Moment, wo sie auf diesen Punkt zugehen, können sie von einem Tag auf den anderen nicht mehr schlafen. Kommen sie schwer ins Bett, kommen schwer aus dem Bett. Plötzlich interessieren sie sich für gutes Wasser, interessieren sich für gute Ernährung, wollen Verantwortung für ihr Leben übernehmen, wollen also ihre Beziehung zu sich selbst, also Selbstliebe, Körper, Leib und so weiter erfahren, wollen ihre Beziehung zu ihrem Partner, zu ihren Kindern verändern und wollen herausfinden, wofür sie bestimmt sind, wofür der liebe Gott sie auf die Erde geschickt hat. Also das ist für mich jetzt das Einzige, wo ich jetzt sage, das kommt von außen. Aber auch wenn wir das versuchen, von philosophisch oder auch politisch in irgendeiner Weise zu steuern, geht es immer von dem Einzelnen aus. Und das ist eben auch meine Behauptung, jeder Mensch schafft sich seine Unheilbarkeit und seine Behinderung oder chronische Krankheit selber aus einem Grund. Und ich musste also auch erfahren, dass ich zum Beispiel einen blinden Menschen dazu gebracht hat, dass er 3 Stunden sehen konnte, vollständig, also nicht nur jetzt verschwommen, sondern ganz klar sehen konnte. Und als er das erlebt hat, hat er 2 Tage später angerufen und gesagt, er will die Therapie nicht mehr. weil er, ja, er muss jetzt, hat das Geld nicht mehr und bla bla bla. Und da ist mir dann klar geworden, ja, er war ein berühmter Masseur in Kärnten, er hat ein Kinderspielzeug erfunden, er war Stockmanager, er war Europameister in Langlauf als Blinder und so weiter. Und würde er jetzt wieder ganz normal sehen können, dann wäre er ein ganz normaler Typ gewesen und nicht mehr hätte diese Besonderheiten nicht. Also es gibt, wenn wir von Unheilbarkeiten sprechen, auch viele Sachen, die ich richtig krass erleben musste, dass also manche Menschen sich das schaffen, um auch einen bestimmten inneren Prinzip zu erfüllen. Und darüber kann ich auch gleich gerne noch mehr sprechen.
Ja, der Thomas, ich hole ihn mal rauf. Der hat auch eine Frage. Thomas, bist du denn am Mikrofon? Du schreibst da sowas wegen Akupressur und den Fußpunkten. Dein Mikrofon, bitte.
Ja, grüß euch. Hallo. Ja, Stefan, die Punkte, die du da am Fuß drückst, sind das immer dieselben oder die gleichen bei jedem oder ist das ein bisschen unterschiedlich?
Nein, also ich spreche mal kurz über die Technik. Also es ist so, Hammer spricht von den Schocks, ja, und ich bin jetzt also Jahrgang 60, Hammer war 34, er ist ja schon verstorben und ich sehe mich jetzt auch so als nächste Generation und Hammer hat also auch große Fehler gemacht, ja, er hat also geglaubt, wenn also ein Schock oder ein Konflikt sich offenbart, dass man also nur den Konflikt lösen muss, um den Menschen in Heilung zu bringen. Und auf dieser Psima oder wie die heißt, Seite gibt es also eine Seite, wo 45 Hammer-Tote oder Opfer beschrieben werden, die also teilweise stinkend gestorben sind, weil sie ihm vertraut haben. Durch meine Keep-Pulsing-Arbeit habe ich also herausgefunden, wenn sich also ein Schock offenbart durch einen Krebs oder durch eine Krankheit, dann ist nicht nur ein Schock da, sondern da können auch zwei oder vier oder sechs noch dahinter sein. Und wenn ich die nicht auch gleichzeitig löse, dann kann der erste, der offenbare Schock, der sich als Krebs oder als Krankheit offenbart, nicht wirklich befreien. Die Punkte, die ich da entdeckt habe, waren erstmal interessanterweise bei vielen gab es immer einen Grundpunkt und das war immer ein Selbstwerteinbruch-Problematik. Ja, die hat fast jeder als Punkt. Aber ich bin dann also im Ganzen, glaube ich, auf 26 Punkte gekommen, die also um den dicken Zeh herum, also vom zweiten Zeh unten um den Zeh herum, das ist also Neokortex, dann bis zur Ferse sozusagen oder bis zum dicken Knochen des Fußes, da ist also das Marklager, dann die Verbindung zu dem anderen Knochen auf der anderen Seite, das ist das Kleinhirn und dann runter zur Ferse ist das Althirn. Und es ist so, dass jede Krankheit weltweit die gleichen Punkte hat. Also ein Parkinson-Patient, habe ich jetzt schon den sechsten, hat immer die gleichen Schockpunkte. Manchmal muss man dann auch, ich habe also eine Kategorieebene auch entdeckt von 1 bis 7. Das ist die Stärke der Verletzung und die ersten 2, 3 Ebenen hat jeder Mensch. Ja, jeder Mensch hat Schocks in seinem Leben und es ist ja auch in der ESO-Zeit und die ist ja glücklicherweise jetzt mit 2012 zu Ende, auch die New Age-Zeit. Da glaubten die Menschen, wenn sie alle erleuchtet und frei sind, dann sind sie reif. Nein, Reife ist eben, dass wir verletzt sind. Ja? Der Konstantin Becker, den ich auch persönlich kenne, hat mal ein Lied gesungen, gestern haben sie den Willi erschlagen und heute wird er begraben. Da heißt es, Willi war derjenige, der immer den Kopf hinhält. Ja? Und es ist eben falsch zu glauben, dass der frei von allem ist, der reife Mensch ist, sondern ganz im Gegenteil. Der den Kopf hingehalten hat, hat auch Verletzungen gesammelt, ja. Und meine Arbeit der Lebenswerkstatt ist, dass ich eben all diese Verletzungen, sowohl im Kopf, wo die Einschläge sind, oder im Genitalbereich, die Verletzung der Liebe, vollständig auflösen kann, wenn der Klient das will. Konzipiert ist es eigentlich in einer Paararbeit. Und so nenne ich also ein wichtiger Arbeitsteil meiner Forschung ist die Eleutomie, die Liebe zwischen Mann und Frau auf gleicher Ebene als Heilprozess. Und das ist in meiner Stufenarbeit eben eine wichtige Stufe, weil all das, was wir an Arzt, Priester, Psychologe oder auch Energetiker nach außen projizieren, möchte ich wieder an den Ort zurückbringen, wo es hingehört, in die Liebe zwischen Mann und Frau auf gleicher Ebene als Heilprozess. Und ich habe über 25 bis 30 Jahre an all diesen Sachen geforscht, also den Raum zu einem Kraftplatz zu machen, das Wasser als Wellnesswasser oder als Entgiftungswasser zum Trinken oder zum Baden zu entwickeln. Mittwochabend ist der Abend der Frau, Donnerstagabend ist der Abend des Mannes, wo Mann Frau heilt und Frau Mann heilt. Und so war das die Idee gedacht, aber die Kipalsing, also die Massage am Fuß, beinhaltet also bis jetzt habe ich 27 Punkte erforscht und die sind individuell auf jede Krankheit bezogen, aber die Krankheiten haben ihre Punkte, ja, und da gibt es jetzt nicht zwei MSler, die unterschiedliche Punkte haben. Ist das okay, Thomas?
Moment, Mikro aus. Ja, war sehr interessant, ich danke dir.
Ja, danke auch. Geh mal ruhig weiter, Stefan. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich dich so reden höre, spricht der Erfahrung, so höre ich.
Ja, das ist einfach jetzt, ich habe die Kipalsing in den Anfang der 90er Jahren begonnen und ich kann sagen, sie war dann also so 2008, nein, eigentlich mit dem Simon, das war dann 2012, ja, eigentlich 2015 so abgeschlossen, dass ich jetzt also einen Ausbildungskurs anbiete. Ich habe also Anfang Juli in Friedrichshafen vor 300 Leuten Mastercoach ausgebildete vom Roberto Martinez einen Vortrag gehalten, den kann man also auch im Internet sehen. Also ein komischer Ton und das Bild ist also ein Rotbild, aber da habe ich also meine Arbeit zusammengefasst und vorgestellt. Und aufgrund dessen kam dann also die Nachfrage, dass ich doch das auch vielleicht als Kurs anbiete. Und ich habe das jetzt also dann aufgestellt. Und erst habe ich gedacht, da kommen jetzt ganz viele. Aber wie das halt so ist, hier ist Ferien beginnt in Deutschland und was auch immer. Aber wir haben jetzt am Samstag und Sonntag haben wir also den ersten Ausbildung in Kipalsing, wo wir drei Paare haben, wo Leute also auch mit chronischen Sachen kommen und die Rest sind also Therapeuten, die also das zusätzlich lernen wollen. Also auch für Leute, die also noch mitmachen wollen, ist alles möglich. Ich kann dann auch gerne die Information nochmal rüberschicken. Aber es ist eben jetzt so weit, dass wir nicht mehr von Unheilbarkeiten sprechen, sondern von der Verantwortung, sich zu befreien, um im Grunde um eines endlich zu lernen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also ich werde immer wieder gefragt, was ist denn der Sinn des Lebens? Und dann gibt es ja die riesigen Diskussionen. Aber wenn ich das genauso genau hinschaue, dann sehe ich einfach, dass der Mensch, und das sagen auch die Außerirdischen, auf die Erde gekommen ist, um die Liebe zu lernen. Und durch Plato haben wir also über Sokrates die geistige Liebe gelernt. Und wir haben über Rumi die seelische Liebe, okay, er war homosexuell, seelische Liebe gelernt. Aber die körperliche Liebe war bis jetzt immer von allen Königen, Kaisern, von allen Machtsystemen, von allen Ismen immer wieder bekämpft worden. Ja? Und das ist eigentlich jetzt der Schritt, dass wir endlich frei werden können, um endlich frei lieben zu können. Und da gibt es jetzt eben ein ganz wichtiger Punkt, der mich also auch fast 10 Jahre gekostet hat, um zu verstehen, warum sich jemand etwas schafft. Und das ist jetzt auch wieder eine sehr paradoxe Situation. Ich war Berufsgruppensprecher der Energetiker im Burgenland und auf einer Veranstaltung, meine letzte, habe ich gesagt, die Kollegen sind immer brav, haben keine Kohle und keine Beziehungen. Da waren sie so böse, dass sie mich rausgeschmissen haben. Das war mir aber nicht so schlimm. Aber letztendlich ist es so, dass dahinter eigentlich das alte Gelübde, absoluter Gehorsam, besitzlos, ehelos steht. Und das muss man auch aus der Geschichte her sehen. Unsere Weltkriege waren 5, 6, 7 Jahre lang, ja. Aber es gab mal den 30-jährigen Krieg. Überlegt ihr mal, 30 Jahre wurde Europa von Krieg heimgesucht. Und dann kam auch noch die Pest. Und die einzige Möglichkeit, um das damals zu überleben, war, in ein Kloster zu gehen, also in den Schutz der Mauer, ja. Und die Voraussetzung dafür war natürlich eine große Mitgift, ja. Aber es gab auch, Deutschland sucht den Superstar, also gab auch eine Quote, wo also die Mönche auch in die Schulen gegangen sind. Und wenn also ein Bauernsohn Talente aufgezeigt hat, dann hat man den auch aufgenommen. Aber wenn eben solche Menschen, solche jungen Menschen ins Kloster eintreten wollten, mussten sie sich auf den Boden legen und mussten in einem bestimmten Ritual laut sprechend ein Gelübde aussprechen. Und das war eben absoluter Gehorsam, besitzlos, ehelos. Ja, also die Jesuiten mussten auch dem Papst absoluter Gehorsam zollen. So, und die Arschlöcher haben uns natürlich nicht gesagt, dass das über den Tod hinausgeht. Ja? Und jetzt, wo jetzt also Dieter Bröers ja uns auch aufklärt, dass also durch diese irren Sonnenwinde und dann noch der Einfluss von Nibiru, der also auf uns, auf unser Sonnensystem Wirkung hat, der ist ja jetzt schon fast sichtbar. Ja? Der war ja zur Zeit, wie Dieter sein Buch geschrieben hat, noch auf der Höhe vom Pluto. Ja? Kommt es auf uns zu oder ist auch schon in unserem Feld? Und der beschleunigt alle. Und da fallen viele Menschen wieder in ihren Seelenpotenzial zurück und erinnern sich an eine Zeit, wo sie beschützt waren. Ja? Und ich habe echt, das ist jetzt heftig, aber ich habe das erlebt. Ich habe in Wiener Neustadt ein Kaffeehaus gehabt und da waren wir das einzige Kaffeehaus, das regelmäßig von der Waldschule Besuch bekommen hat. Wir waren auch das einzige, die das erlaubt haben. Und zwar war das eine Behindertenschule. Ja? Und da habe ich also im Grunde genommen oft erlebt, dass diese Kinder einen totalen Spaß hatten, einfach loszuschreien. Also ich war damals Mitarbeiter und Kellner und der Mann der Chefin sozusagen. Und da ist mir also nicht einmal das Tablett mit dem Kaffee auf den Boden gefallen. Ja? Aber ich habe dann auch gesehen, der Gehorsam ist auch in dem Ungehorsam, also das genau das Gegenteil ist das Gleiche, ja. Und ich habe aber auch gesehen, dass eben, wenn du dich an dieses alte Gelübde hältst, dann brauchst du dich nicht um Hingabe bemühen, ja. Also Ehelosigkeit ist auch eben nicht wirklich auf Hingabe sich einlassen, ja. Und um Geld brauchst du dich ja auch nicht kümmern, der Staat bezahlt dir. Also müssen wir uns auch klar sein, dass viele Behinderungen, Unheilbarkeiten daher kommen, dass der Mensch auch eine Absicht hat, in einem Zustand zu sein, der ihm auch Vorteile verschafft. Ja, ich bin selber Biotischlermeister. Ich habe mir letztes Jahr in die Hand geschnitten und ich muss sagen, ich kenne viele Kollegen in meinem Alter, die sich krank machen, hört sich jetzt krass an, ja, um nicht mehr hackeln oder mal lochen zu müssen. Ja, also es ist nicht so einfach, jetzt darüber zu reden und zu sagen, ja, das ist so und das können wir jetzt heilen und so weiter. Ich habe so oft erlebt, das ist aber glücklicherweise heute nicht mehr der Fall, dass ich Leute kennengelernt habe und meine Arbeit ihnen angeboten habe und sie nicht wollten. Ja, also es gab auch Leute, die gesagt haben, ich vertraue den Ärzten und ich lasse lieber mein Kind sterben, als dass ich einem Energetiker oder Quacksalber oder wie sie mich genannt haben, da Einfluss nehme. Ja, und dann sind die Kinder gestorben. Das habe ich auch erlebt im Villachtal in den 90er Jahren. Ja, also das Thema ist sehr differenziert und wenn man ganz tief reinhorcht, ist es eben ein Tabuthema. Ja, und ich habe mich aber jetzt so weiterentwickelt, dass ich das jetzt also in kleine Einheiten geformt habe, um es jetzt auch in Ausbildung weiterzugeben.
Gibt es da Fragen dazu? Anregungen? Eure Mikrofone sind geöffnet für euch. Jenne, bitte.
Ja, also es ist sehr spannend, dir zuzuhören. Und also wenn ich das so da raushöre, wir sind schon mal auf diese Programmierung gekommen. Und du sprichst ja auch so eigentlich an, dass das darauf ja hinausläuft, wie man, also welche Gedanken einen dahin bringen, überhaupt Krankheiten zu bekommen, sowohl bewusst als auch unbewusst. Und ja, das zeigt ja immer wieder auf diese Programmierungen hin, die wir haben. Und du hast vorhin angesprochen mit dem Tod, wenn man halt aufgibt, ja, durch Krankheit, durch Elend, durch Konflikte, wie auch immer, welche Belastungen da sind, gibt derjenige ja auf und stirbt quasi. Und das Gegenstück heißt ja eigentlich Leben. Es gibt ja genauso viele Punkte, wo die Leute quasi vom Totenbett wieder aufsteigen und ne, fangen an zu leben und besser wie je zuvor.
Ja, da ich ja die Energie eines Menschen messen kann, es gibt auch im Netz, müsst ihr mal schauen, das Provismeter nach Kugel, habe ich also einen ganz differenzierten Blick auf die Reife eines Menschen. Reife hat nichts mit spirituelle Reife zu tun. Also es war so, dass ich also 93 mein erstes Indigo-Kind oder ja Kind erlebt habe, das kritische Masse erreicht hat. Also war einer von 800.000, schätze ich mal. 2000 war es dann einer von 10.000 und heute ist jedes dritte Kind und jeder achte Erwachsene so weit, dass er eben diese Reife erlangt hat. Ja, und der erste Schritt ist einfach Verantwortung zu übernehmen. Ja, und ich habe diese Arbeit jetzt als ein ganzheitliches Konzept entwickelt und habe eben auch, es war interessant, ich habe mich eben dann auch eben mit der Zweipoligkeit der Menschen befasst. Also ich habe über 20 Lehrer und eine meiner wichtigsten Lehrer war Melly Oeldert, die war Jahrgang 8 und ist 2009 mit über 100 Jahren gestorben. Und sie hat mich also auch immer wieder darauf hingewiesen, dass dass der Mensch zwei Pole hat, wo er verletzt werden kann. Und das ist einmal im Kopf durch diese Schocks, die ja so Hammer sehr schön aufzeigt, aber auch im Genitalbereich, ja. Und da habe ich also auch geforscht und bin dann draufgekommen, dass diese Chakrenlehre, die wir alle wissen und kennen und jeder fummelt an den Chakren herum, eigentlich in unserer Kultur nur halbert, also für die Deutschen halb definiert wurde. Und zwar ist die im Auftrag der Blavatsky, die also Chefin der Theosophischen Gesellschaft gewesen, damals Leadbeater, ein englischer Avokat, ein Forscher, Wissenschaftler, aber auch eben reicher Privatmann nach Indien geschickt worden, um dort also sich mit dem Rigveda zu befassen und diese Lehre der Chakren zu studieren. Das war auch das geringste Werk, das wir hier in Europa hatten. Und als er nach Indien kam, ist ihm bald aufgefallen, dass in der indischen Tradition Sexualität und Heilung das Gleiche ist. Ja, jetzt waren aber seine Zuhörer Christen, ja, und er hat gewusst, das kann er denen nicht erzählen. Und da ist er dann hingegangen und hat die Lehre geteilt. Und meine Forschung, die also auch in meinen Videos oder auch in meinem Buch oder auch in meinen Homepage lesen könnt, ja, hat dann rausgefunden, dass jeder Mensch, Mann und Frau, in seinem Genitalbereich 7 stoffliche Punkte hat, auf dem Beckenbodenmuskel, wo alle Verletzungen der Liebe sich sammeln über Jahrhunderte. Und das heißt also, wenn wir zur Welt kommen, dann aktivieren wir diese Verletzung, ja, indem wir uns Situationen schaffen, wo das restimuliert wird. Das geht also bis zum 29. Lebensjahr. Das habe ich mit dem Biorhythmus rausgefunden. Wenn man 23 mal 28 mal 33 multipliziert, kommt man dann auf 58 Jahre und die Hälfte ist dann 29. Also bis zum 29. Lebensjahr baut sich jeder die Verletzung der Liebe nochmal auf. Ich will damit einen Übergriff erklären, aber man muss sich klar sein, der Seelenkörper eines 5-Jährigen ist genauso stark wie der eines Erwachsenen, nur die Kraft ist größer, weil das Gewicht kleiner ist. Ja? Also das heißt also, der Mensch schafft sich Situationen, wo eben diese Verletzung der 7 Punkte sozusagen neu etabliert werden. Und diese 7 Punkte sind das Mundstück einer Trompete, wobei das Horn die Chakren sind. Ja, und das heißt, die Chakren sind die Empfänger und die Sender unseres Energiefeldes, ja. Und das heißt, wenn ich also eine Verletzung im Venuspunkt habe, das ist der erste Punkt, der also zum dritten Auge gehört, ja, wenn ich da eine Verletzung mitgebracht habe und mir neu geschaffen habe, dann habe ich einfach keine Fähigkeiten, intuitiver zu schauen, weil dritte Auge entspricht der Hypophyse und das ist eben dem Bauchdenken, ja, also Intuition. Und da kann ich an noch so viel herumfummeln an meinem dritten Auge, wenn der Punkt im Genitalbereich verletzt ist, dann kann man das nicht von außen heilen. Und ich habe dann eben herausgefunden, dass wenn ich diese Punkte berühre, und das kann eben nur nicht der Arzt, nicht der Priester, nicht der Psychotherapeut oder so, das kann nur der Geliebte machen, dann kann eben der Liebste mich von diesen Spannungen und Geschichten, die dort drin stecken, befreien. Es ist das natürlich nicht so einfach in unserer Welt, auch in der ganzen ESO-Welt, die wir heute haben, ist das Thema Sexualität immer noch verpönt. Und dadurch habe ich dann also, als ich meinen Meisterbrief in Burgenland geschenkt bekommen habe, weil ich die alte Tradition der Biotischlerei wieder ins Handwerk übertragen habe. Ich hatte also den Lehrer Hugo Kückelhaus, dessen Arbeiten ich also dann aufs Handwerk angewendet habe. Da hat man mir einen Meisterbrief gegeben und dann habe ich als Meisterstück ein Leibmonochord entwickelt. Und das ist also ein europäisches Klanginstrument. Das heißt, ich habe das klassische Monochord, das zwischen 120 und 180 Zentimeter lang ist, auf 90 reduziert. Und habe dann eben durch ein Glasrohr die Möglichkeit, die Mensur so einzustellen, wie ich das will. Und da bin ich dann drauf gekommen, dass jeder Mensch alle 7 Planetentöne in sich hat. Und wenn ich jetzt den Planetenton einstimme und das Monochord auflege, das Leibmonochord auf den Menschen auflege und es anstimme, und der Ton erscheint als unangenehm, ja, dann ist dieser Punkt verletzt. Und das spürt der Mensch auch. Ja? Und auch wenn er das spürt und zugibt, kann ich ihm auch helfen. Und so habe ich also auch mit dem Leibmonochord eine Methode gefunden. Ich nenne sie die europäische Klangheiltherapie. Schaut sie im Internet, da findet ihr also mit dem Götz Wittnehmen habe ich da 2 Videos gemacht, wo ich das vorstelle, die Möglichkeit eben diese Verletzung auch anzugehen. Ja, es gibt also bald auch die Möglichkeit, da komme ich nach Wien, und werde mit dem Tato Gomez CDs aufnehmen, dass man diese Töne also dann auch zu Hause mit dem Partner einsetzen kann. Das ist also auch ein Projekt, das ich jetzt angehe, damit nicht jeder gleich Monochord kaufen muss. Aber freue ich mich natürlich, wenn das einer will. Ich mache also auch in der Jahresausbildung die Ausbildung zum Klangheiltherapeut. So, und das kann man natürlich dann auch bei alten Leuten oder bei Kindern einsetzen, ja, um diese Punkte auch eben in ihrer Verletzung mit den Klängen zu befreien. Und da bin ich mit dem Andreas Körber also auch d'accord, der also für mich eine der faszinierendsten Frequenzmediziner zurzeit auf der Welt ist, der also wirklich forscht und er mich auch immer wieder motiviert. Und ich kann also mit meinem Leibmonochord jede Art von Medizin entwickeln. Das heißt, wenn der Konflikt gelöst ist, kann man mit Klängen unwahrscheinlich stark entgiften. Ja, das habe ich also auch mal selber erforscht, was die Monochord macht. Und in einem LSD Sitzung habe ich gesehen, wie also, wo ich mich selber bespielt habe, Staub aus meinem Körper, aus den Knochen herausspringt, wenn ich die Musik auflege. Und als ich diese Sachen entdeckt habe, diese Zweipoligkeit und die Heilmethoden da entdeckt habe, standen plötzlich in einem Trance-Sitzung 2 Typen vor mir. Die sahen also ziemlich mittelalterlich aus und haben gesagt, jetzt hast du es verstanden. Wir haben schon vor 700 Jahren in einer Templergemeinschaft, die nach der Untergang der Templer in Österreich gebildet wurde unter Hubertus Koch, dieses Wissen gehabt und haben also eine Gruppe gebildet, die über die Jahrhunderte immer wieder zusammengekommen ist. Ja, und da war ich also oft dabei, um die Menschheit vorzubereiten auf eine Zeit, wo wir von allem frei werden können, um endlich vollständig lieben zu können.
Sehr spannend. Also ich guck da gleich nochmal direkt gleich nach. Also du machst einen da richtig sehr wissbegierig drauf, das zu erkennen und verstehen, was du uns da heute Abend zeigst. Danke schon mal im Vorfeld. Und gerne weiter.
Ja. Stefan,
ja.
Wollen wir bald Musik machen? Wir können auch noch ein bisschen warten.
Ja, genau. Ich habe mich jetzt erstmal die Leute so verwirrt. Wäre schön, wenn wir jetzt ein bisschen gute Lala aus Wien, einer meiner Lieblingsgruppen hören. Liebe Grüße an Peter und Richard für ihre grenzgeniale Arbeit und hören wir ein bisschen Gruder Dorfmeister. Thank you.
Ja, und da sind wir wieder zurück bei Stefan Gugel, heute zum Thema Unheilbarkeiten. Ja, aus dem Außenchat kommt gerade eine Zuschrift, die ich gleich vorlesen werde, denn es gibt nochmal einen Hinweis, wo ich darum gebeten worden bin, das heute bekannt zu geben. Der Harald Thiers ist bald wieder hier in Österreich unterwegs und da gibt es eine Veranstaltung, die kurzfristig reingekommen ist für Samstag, den 19. Oktober und es findet schon um 11 Uhr statt, und zwar im Wirtschaftspark West in Pinkerfeld in Österreich, 7423. Und das wird das Thema sein, einmal der Kampf hinter den Kulissen und Gesundheit und vieles mehr. www.rekord-café.at, dort wird wohl der Veranstaltungsort sein. Im Außenchat hat die Early geschrieben und Early schreibt: Guten Abend zusammen. Wieder eine interessante Sendung. Vielen Dank an das OKTalk-Team und an Klaus, das heißt wohl Stefan Kugel. Ich werde mich direkt an Stefan für die Info oder auch an Klaus für die Ausbildung wenden. Ich denke mehr an Stefan Kugel. Fixe Termine habe ich auf der Internetseite nicht gefunden. So wird geschrieben. Stefan, kannst du da aushelfen?
Ja, ich habe jetzt gerade was gepostet, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ankommt. Wo muss ich das reingeben, wenn das alle sehen können?
Du hast es schon richtig gemacht.
Habe ich schon richtig gemacht. Also wenn man
Connecting
das anklickt,
Events?
Ja, genau. Wenn man das anklickt, kriegt man alle Informationen darüber.
Ja, habe ich auch schon im Außenchat und auch schon im Artikel gepostet. Liebe Early, dann klick das mal an und dann solltest du auch da weiterkommen. Dankeschön. Ja, Stefan, dann gehen wir in die letzte Runde für den heutigen Abend. Die letzte Stunde beginnt.
Ja, also ich würde auch gern auf Fragen antworten, aber wenn es keine Fragen gibt, möchte ich etwas aus meiner Praxis erzählen, wenn ihr wollt.
Ja, zugestoßen ist gerade der Franz Reutinger. Ich weiß nicht, ob er gehört hat. Ich hole sie mal einfach raus. Guten Abend, Franz Reutinger. Die Elfi ist auch bei uns. Und ja, mal schauen, ob da Unklarheiten, Anregungen oder Sonstiges gibt. Ich weiß nicht, wann der Franz eingestiegen ist, ob er auf der Homepage gehört hat. Franz Reutinger am Mikrofon und Elfi, mal kurz flackern vielleicht mit dem Mikrofon. Ja, der Franz ist da. Elfi auch da? Nicht da? Franz Reutinger, guten Abend.
Ja, guten Abend, die Runde. Guten Abend, Klaus. Guten Abend, Stefan. Schön, deine Wahnsinns gewaltigen Erfahrungen der letzten 30 Jahre zu hören. Ich selbst bin autodidaktischer Energetiker und habe mich seit 1990 auf den Weg begeben. Und ja, und Hammer ist einer der Kernpunkte für mich gewesen, seinerzeit 1990, 91, wo er in Österreich große Vorträge hielt vor 1000 Leuten und so weiter, war selber bei Hammer mit krebskranken Menschen. Ja, und es war eine sehr intensive Zeit. 90ern, einfach, ja, diesen Aufbruch miterleben zu dürfen, nur Konfliktlösung zu machen und das andere macht das Universum. So ein Irrtum. Die Menschen sind gestorben wie die Fliegen, denen die Konflikte gelöst wurden mit allen positiven Energetikerunterstützungen, die es gab, weil diese Lösungen einfach so große Epikrisen hervorriefen, die niemand balancieren konnte. Und für viele Menschen wäre es gut gewesen, wenn man es nur auf der körperlichen Seite sieht. Der seelische Hintergrund ist immer natürlich die Ursache oder das Thema, was er zu bearbeiten hat, der Betroffene, aber trotzdem, es hat keine Ausbildung, keine Menschen gegeben, die diese großen Epikrisen von diesen großen Konflikten und hammerischen Herden balancieren kann. Und das ist einfach eine gute, sehr gute Arbeit, die du hier da schilderst, aus meiner subjektiven Sicht. Frage, welche Möglichkeiten gibt es, diese Epikrisen zu balancieren aus der Erfahrung?
Ja, also das ist eben das große Thema gewesen beim Hammer. Hammer hat als Arzt die Hoffnung gehabt, dass die Mediziner seine Arbeit übernehmen. Und er wollte nur mit Medizinern arbeiten. Es war aber so, dass die Obersten der Ärztekammer von Europa oder auch der Welt einer bestimmten Gruppe zugeordnet waren. Also das waren meist Zionisten und die hatten natürlich nicht die Absicht, dass also die Menschen jetzt gesund werden, obwohl sie also heimlich seine Arbeit in Israel weiterentwickelt haben und ihn versucht haben umzubringen oder ins Gefängnis zu stecken, damit er endlich abschwört von seinem Wissen. Aber sein großer Fehler war, dass er gemeint hat, er muss jetzt also nur die Ärzte erreichen. Ja, und auch beim Helmut war es so, wie ich habe Helmut also 2000 habe ich bei ihm eine Ausbildung gemacht. Und er war nur verächtlich mir gegenüber, ja. Esoteriker hat uns immer gesagt, das Wort Energetiker hat er gar nicht benutzt. Wir akzeptieren keine Nicht-Mediziner, ja. Aber rechtlich gesehen ist es in Österreich so gewesen, dass die Energetiker das tun dürfen, was unwissenschaftlich ist, und die Ärzte das tun, was wissenschaftlich ist, ja. Und hätte er damals, und das Angebot habe ich ihn also gestellt, Energetiker ausgebildet, die jetzt also, weil seine Arbeit nicht wissenschaftlich anerkannt war, also gelernt werden konnte von den Energetikern, hätten wir heute 20.000 Leute, die seine Arbeit anwenden, dann hätten wir also keine Ärzte mehr. Aber sein Problem war, dass er eben nur mit Ärzten arbeiten wollte, und als er dann gemerkt hat, dass er jetzt alt wird und eigentlich keine Nachfolger und keine richtigen Lehrer außer Helmut hatte, ja, der aber eben auch Wissenschaftler war, also Techniker, und der also auch immer nur von Konflikten gelöst und geredet hat und auch gedacht hat, es gibt Konflikte, die kann man nicht lösen, ja, war ich dann einfach auch, als Hammer mich öffentlich auch verleumdet hat, ja, einfach habe ich mich abgewendet und habe meine Forschung weitergemacht, bis ich dann draufgekommen bin. Das Problem ist, dass wir in dem Leben, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis meiner Forschung, wir sammeln Konfliktmasse. Und diese Konfliktmasse wird irgendwann mal so groß, dass ich dann eben, wenn das schon 2 oder 4 oder 6, dann ist es nicht so offensichtlich, aber dann 3 oder 5 oder 7 Konflikte da sind, dass sich dann der ungerade Konflikt sozusagen dann offenbart. Ja, und eine riesige Konfliktmasse da ist. Und das ist eben das Faszinierende an der Kipalsing. Ich entspanne den Punkt, den Einschlag im Kopf. Ich löse ihn nicht also sprunghaft, sondern langsam. Ja, also ich habe mal einen sehr heftigen Revierärgerkonflikt gehabt, als man mir meine Tochter weggenommen hat. Ich habe ein Besuchsrecht gefordert, und damals habe ich also schon irgendwie dummerweise meiner Ex-Frau ein Manuskript meines ersten Buches gegeben. Und als ich dann zum Richter in Zettel kam, kam ich rein, das war so ein 1,50 Meter großer Richter, und ich mit meinen 2 Metern, der hat gleich Angst vor mir gekriegt, und der hat dann gemeint, wollen Sie Ihrer Tochter vorpubertäre Orgasmen verschaffen und sie zum Hanfrauchen erziehen? Also meine Ex hat einfach nur 2 Sätze aus meinem Buch im Zusammenhang herausgerissen, wo ich über die, also mein erstes Buch geht über die Indigo-Kinder oder jetzt heute Kristall- oder Sternkinder, und da habe ich also eine Studie von Masters aus 42er Jahr, wo also die Forscher herausgefunden haben, dass 6-jährige Buben auch Orgasmen haben können, aber da kommt halt nichts raus. Ja, und das habe ich also schon beschrieben in einem größeren Zusammenhang, ja, dass also es eben eine Trennung gibt zwischen Orgasmus und Ejakulation. Und dann habe ich eben auch die Jugendentwicklung gesehen, die ja auch schon bei mir anfing, die aber dann eben bei den Kids schon Alltag wurde, dass sie halt alle auch die andere Welt betrachten wollten. Das hat man aus dem Zusammenhang rausgerissen und hat mir dann also das an den Kopf geworfen. Da wollte ich dann aufstehen und als Ruhrgebietler dem Richter einfach die Fresse hauen, aber das habe ich dann doch nicht gemacht, den armen österreichischen Richter, der hat sofort Angst gekriegt, habe ich dann gemerkt, dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich und bin gegangen. Und da habe ich dann also einen ziemlich starken Revierärgerkonflikt erlebt und da wusste also, hoppala, das wird mich jetzt also ziemlich niedermachen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meine Frau, die Renate, damals gebeten, dass sie mich massiert. Und dann habe ich eben diese Konfliktmasse aufgelöst. Und als dann meine Tochter nach 27 Monaten angerufen hat und sagt, sie wollte jetzt selbstständig uns besuchen kommen mit der Oma, habe ich gewusst, aha, in 8 kriege ich meinen Herzinfarkt. Und als der Tag dann kam, ja, und bin ich aufgestanden, habe zu meiner Frau gesagt, heute werde ich einen Herzinfarkt bekommen. Und sie hat nur gesagt, du mit deinem Hammerblödsinn, ja. Und tatsächlich um 10:30, wir haben im Kaffeehaus gerade, Samstag ist immer in der Früh ein großer Schub gewesen, sitze ich also beim Frühstück und habe plötzlich das Gefühl, dass mir ein Eisenrohr ins Herz gedrückt wird. Also ich soll dann also auch grün im Gesicht worden sein und Schaum vom Mund gehabt haben, aber ich habe mich dann in die Küche tragen, hat mir geholfen, ich bin in die Küche gegangen, habe eine Sufi-Atmung gemacht, ja, und es war aber nur 15 Sekunden. Und obwohl, wie Hammer sagt, so ein Revierärgerkonflikt nach 9 Monaten, also innerhalb von 9 Monaten gelöst, also der Herzinfarkt ungefährlich ist, aber dann tödlich ist, war bei mir nach 27 Monaten eben der Herzinfarkt nur 15 Sekunden. Ja, dann habe ich eine Sufi-Atmung gemacht und nach 2-3 Stunden habe ich keine Schmerzen mehr gehabt und war vorbei. Ja, als ich dann 2 Jahre später bei einer Vorsorgeuntersuchung war, wo meine Mutter mich hingezwungen hat, hat der Arzt also fast einen Herzinfarkt gekriegt, als er gesehen hat, dass also ich einen Herzinfarkt hatte und mich gefragt, was ich denn gemacht habe, sage ich nichts. Ich habe ja gewusst, dass er kommt. Ich habe aber die Konfliktmasse gelöst. Ja? Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, der in meiner Arbeit also auch ganz klar rübergebracht wird, dass wenn wir die Kippa-Heising einsetzen, die Konfliktmasse auf fast null reduziert wird. Das heißt, wir haben Epikrisen, aber die entsprechen dann vielleicht einem Ganzkörperorgasmus, ja, oder ein Nachtschweiß oder ein wenn man also Schüttelfrost, ja. Also beim Simon war das halt so vielleicht 2 Minuten, dass er gezittert hat. Aber weil er gewusst hat, dass das jetzt kommt, war das kein Problem, ja. Wir konnten also mit dieser Technik wirklich diese große Angst von den Epikrisen lösen, weil das ist ein großes Gespenst, dass die Ärzte uns einreden, dass also epileptische Anfälle sozusagen den Tod bedeuten. Ja, aber das habe ich also wirklich bei all meinen Klienten auf so auf unter 10% reduzieren können, sodass wenn dann die Epikrise kam, die vorbereitet war, dass ich also auch in meiner Ausbildung ganz klar darstelle und aufzeige, eigentlich ist nichts mehr als ein Orgasmus ist. Und es entspricht dem eigentlich auch. Ja. Und sozusagen die Spannung schon aus dem Körper draußen ist. Ja. Aber es ist auch immer wieder auch klar, dass nachher, wenn dann nach der Lulu-Phase die Depris kommen, dann also, was man ganz schnell in der Epikrise wie ein Schnellfilm sieht, dann nochmal langsam kommt und die Themen hochkommen. Und wenn man dann versteht, warum man sich das geschaffen hat, dann ist der Heilprozess abgeschlossen. Konnte ich dir da antworten mit Frank?
Ja, sehr gute Antwort. Und es geht genau um diese schrittweise Heruntertransformierung der Konfliktmasse. Um dieses Thema geht es meiner Meinung nach. Und die Energetikerkreise haben das bis jetzt nicht begriffen, also ein Großteil.
Stefan, magst du die Atmung noch mal kurz
ansprechen?
Ja, also ich bin, ich habe in meinem Leben, glaube ich, über 25 Meditations- und Atemtechniken gelernt. Von dynamischen, die ich beim Osho gelernt habe, über Zen, über indianische Atmung. Meine erste Frau war eine der ersten Rebirtherinnen. Und habe eben mit der Zeit für meinen Leib, für meinen Körper die Atmung gefunden, womit ich also dann mich auf Null bringen kann in jeder Situation. Und ich mache jeden Tag eine Trance-Meditation, Atemübung, wo also alles aus, also auf Null geht. Da höre ich dann mit dem Atmen auf, da mein Herz wird langsamer, der Puls im Kopf wird fast Null. Und wenn man das jeden Tag macht, dann ist der Körper auch schon darauf eingestellt, sich also bei einer Schocksituation also sehr schnell zu regenerieren. Manchmal, wenn mir das also in der Öffentlichkeit passiert ist, haben die Leute dann geglaubt, ich sterbe jetzt. Also wenn irgendwo ich dann saß und total abgeschaltet war. Aber das ist eben eine, ich habe einfach den Mutteratem gemacht. Das ist eine Methode, die ich also von Richard Feel persönlich gelernt habe und die habe ich also auch schon in vielen Kursen weitergegeben. Und der Mutteratem ist also ein Atem, also eine Atemmethode, die Gurdjieff in den 50er Jahren nach Europa gebracht hat. Und das hat mir damals also geholfen, einfach die Spannung, die Angst oder was auch immer, was natürlich da hochkommt auch, eben loszuwerden und auch den Körper so zu entspannen, dass also der Schmerz in den Boden ging, ja.
Okay, ja, spannend.
Ja, gibt es sonst noch eine Frage? Sonst erzähle ich was von den Erfahrungen.
Ja, ich hätte vielleicht noch eine Frage zu den Klangkasten. Baust du das selber? Gibt es da Bauanleitungen für? Ist das einzusehen?
Also das ist immer so ein Thema. Also es gibt viele Anfragen, wo dann Leute sagen, kannst du mir nicht die Baupläne schicken? Und da muss ich, Entschuldigung, das ist jetzt nicht arrogant, wenn ich dann sage, also ob der Herr Stradivari vielleicht damals also auch so eine Anfrage gekriegt hätte, hätte auch gesagt, ja, das tut mir leid, das sind Geheimnisse. Also ich baue das Leitmonochord wie eine Geige. Also es gibt eine Stimme in der klassischen Form, die Verbindung der beiden. Ich habe also ich gehe nach dem goldenen Schnitt. Ich nehme meine Fußlänge als Grundmaß des goldenen Schnittes und nehme jede Kante, jede Länge sozusagen aus dieser Liste, sodass also der Therapeut, der ja auch restimuliert wird durch die Töne, nicht also stark zu sehr stimuliert ist, wenn es das Monochord nach seinem Maß gebaut ist, aber die Statik innen drin ist also ein Geheimnis und das ist also Hightech, also meine Monochords sind auch nicht irgendwie, kosten auch nicht 500 Euro, wie sie sonst sind, sondern haben schon seinen Preis, also liegt als Preisinstrument um die 1800 Euro als Konzertinstrument über 2100 Euro und aus Ausbildung, also mit der Ausbildung, die ich jetzt auch in der Jahresausbildung anbiete, bei 2700 Euro, weil es für mich eines der stärksten Heiltechniken ist, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe sehr viel erlebt. Ja, also es tut mir leid, das ist einfach eine Kunst. Und es ist auch so, du baust dann einen Kasten, ja, und dann habe ich mich also dann mit meinem Lehrer gestritten, der, also es gab im Burgenland jemand, der mir so die Anfänge gezeigt hat, der hat also sehr schöne Sachen gemacht, aber ich habe es ganz schlicht gemacht, weil die Decke ja auch keine Rosette braucht, sondern ich muss ja mit dem Glasrohr darüber gehen und bei mir kommt halt dann ein Ton 45 Sekunden ein Nachklingen, ja, und nicht 10 oder 20 Sekunden bei den üblichen, ja, und das ist eben diese alte Tradition der Geigen, und das ist also wirklich eine Kunst, dass du baust da was und am Ende hast ein Instrument, das wirklich so lange nachklingt, ja, und das ist also ja auch aus meinen 30, 35 Jahren Tischler-Erfahrung entstanden.
Ja, sehr spannend, danke für die Antwort.
Ja, und was mir gerade auffällt, was wir gerade sagen, ist, ja, der goldene Schnitt, der kommt jetzt gerade irgendwie öfter. Wir haben jetzt schon ein paar Sendungen gemacht. Und ja, andauernd kommt Vieh und der goldene Schnitt. Also es ist sehr interessant. Und danke für deine Antwort.
Ja, also ich bin Schüler von Hugo Kückelhaus. Und Hugo Kückelhaus, Jahrgang 0, war Tischlermeister, Zimmermannmeister, Sohn eines Innungsmeisters und hat 1936 ein Buch geschrieben, Werde Tischler. Und in diesem Buch, das war eigentlich ein Kursbuch für Tischlerlehrlinge, war er der Erste, der in Europa die Tradition der alten Holzverbindung mit den japanischen Holzverbindungen verglichen hat und eben alles, was in Europa gab, verglichen hat mit also der Tradition der japanischen Holzverbindung. Er war auch der Erste, der also mit Dick, heute heißt es Diktum, eben diese japanischen Werkzeuge nach Europa gebracht hat. Ich war 88 einer der Ersten, der so ein Werkzeug in Deutschland damals beim Dick gekauft hat. Da hat man mich auch ausgelacht und Jahre später gab es dann auch beim Schachermeier eine ziemliche billige Kopie. Ich habe aber eben diese ganzen Sachen von Kückelhaus weiterentwickelt und er hat es halt auch nur angedeutet und ich habe daraus dann eine Ausbildung für Handwerker gemacht, weil damals war das war 2008 oder 2009, war es so, dass die Grenze zu Ungarn in der Weise geöffnet wurde, dass vorher die ungarischen Tischler in Österreich wohl arbeiten konnten, aber keine Werbung machen konnten. Und das war also dann die Angst, dass also jetzt durch diese Billigarbeit der Markt zerstört wird, was dann auch passiert ist. Und ich habe dann in der Wirtschaftskammer Burgenland eben Kurse angeboten, die aber keiner wissen wollte. Ja, das ist eben das leider Gottes, dass nach dem Ersten Weltkrieg im Grunde genommen die Pharmaindustrie das Handwerk zerstört hat. Erst kam die Sperrholzplatte, die also mit Leim, Kunstleim entstanden ist, dann die Spanplatte mit Kunstleim, dann hat man also die Oberfläche, die noch bis zum Ersten Weltkrieg mit Öl und Wachs gearbeitet wurde, sodass das Holz, die Schwingung des Holzes, die Energie des Holzes, der Geruch des Holzes noch durchkam, ist dann mit Lack, also in den Plastiksackel gepackt worden und es gab also noch vor dem Ersten Weltkrieg den Caseinleim oder den Knochenleim, der dann eben durch den Ponalleim, was also auch wieder Chemie ersetzt wurde. Also im Grunde genommen hat Kückelhaus 36 vorausgesagt, wenn also die Sperrholzplatte, Spanplatte kannte er noch nicht, ja, auf den Markt kommt, ja, dann wird das Handwerk irgendwann so zugrunde gehen, dass der Tischler nach der Maschinenstunde bezahlt wird und das ist der Fall heute, ja. Also ein Tischler, der teilweise ewige Sachen schafft, ja, die man 5 Generationen weitergibt, ja, verdient also 40 oder 42 Euro netto und ein Automechaniker oder ein Maurer verdient das Dreifache, ja. Und ich bin dann hingegangen und habe eben diese alten Traditionen wieder für den Handwerker aufgearbeitet und habe eben von der Melli auch damals die Signaturenlehre gelernt. Und wie der Mensch Aszendent Sonne Mond hat, so hat auch das Holz Aszendent Sonne Mond. Und die alten Tischler haben gewusst, dass also das Holz eine bestimmte Frequenz hat, die eine bestimmte Funktion hat. Ja, und so setze ich also das Holz ein. Nehme die Fußlänge des Kunden, Mann und Frau addiere ich, habe damit den Grundmaß des goldenen Schnitts und habe eine Liste von Zahlen, die ich dann von der kleinsten, die Sehne bis zur längsten Kante sozusagen einsetze und dass die Holzauswahl wird eben nach dem Menschen bestimmt. Also dieser Begriff, der Tischler macht es persönlich, kriegt also jetzt auch eine weitere Dimension, nämlich die Persona des Kunden wird sozusagen in das Werkstück integriert. Ja? Und da ich dann also auch noch ganzheitlicher Radiesthesist bin, stelle ich das Ganze also in einen Heilraum und somit waren meine Betten die teuersten, die es auf dem Markt gab. Ja? Also unter 6.500 Euro gab es die nicht, weil ich einfach ein ganzheitlich Konzept gemacht habe. Ich habe natürlich nicht so viel gebaut, also im Jahr waren es so um die 10, 15, aber das reichte mir und jetzt hier in Deutschland keine Chance. Ja, also hier ist nur Apparatschik, da geht es nur um CNC und Computer hier und Spanplatte dort und am besten eine Platte, die also nur aus Kunststoff besteht, zum Abwaschen und zum, und das ist alles, ja, Kückelhaus hat damals gesagt, ein Kasten, also ein Schrank, der braucht Füße. Wo sind die Füße? Die sind verloren gegangen, ja. Ein Schrank braucht ein Haupt. Heute heißt der Begriff Haupt die Seitenteile, aber das früher noch ein richtiges geschwungenes Haupt gab, ja, das geschnitzt war, ja. Das gibt es heute auch nicht mehr. Und ein Kasten, der muss knarren, ja. Ich bin mit sowas aufgewachsen, ja. Und ja, knarren bei einer IKEA-Tür gibt es kein Knarren, nur die kannst du zweimal umstellen, dann ist es kaputt, ja. Und ich habe in meinem Betten kein Leim. Ich habe die Sachen nur zusammengesteckt. Ja, die halten sich nur durch Gewicht. Ja, und wenn ihr wollt, geht also ja, im Facebook gibt es eine Seite Freunde der Naturkraftmöbel. Da habt ihr also alle Objekte, die ich also gebaut habe, viele Objekte, die ich gebaut habe. Und das Monocord ist sozusagen jetzt die Spitze gewesen. Ja, also auf das ich also hingewachsen bin. Und das ist also auch ein Heilinstrument geworden. Ja, und aber ich habe jetzt auch wieder versucht, also innerhalb meiner Ausbildungskurse jetzt auch eine Fortbildung für Biotischler zu machen, weil es viele Indigo-Kristall-Kinder gibt, die sagen, ich habe den Betrieb vom Vater übernommen, aber ich will keine Spanplatte, nur keiner weiß mehr, wie es geht. Ja? Und vielleicht gibt es ja Interesse, dass also jetzt Leute zuhören, die sagen, ich will mich darin ausbilden lassen, weil der Tischler schafft eben die Kraft der Natur, ja, ins Haus zu zimmern, ja, also die Kraft der Natur in die Wohnung zu bringen, um die Kraft also auch einzubringen. Also wenn man auch ein Kunstwerk in eine Wasserader stellt, kann man damit den ganzen Raum aktivieren, ja. Also ja, als Radiesthesist habe ich herausgefunden, die Wasseradern sind neutrale Kräfte. Wenn du ein unedles Metall in einen Raum stellst, ungeerdet, dann wird sie marsianisch, die Wasserader. Aber wenn du so ein Kunstwerk oder auch ein Kinderbild aufhängst in die gleiche Bahn, wird das hell und Licht, eine venusische Energie. Ja? Und so habe ich also auch im Tischlerhandwerk eigentlich sehr viele Sachen entwickelt, die also so langsam verstanden werden, aber es ist immer noch der Faktor, ich für mein Auto also das Fünffache oder das Zehnfache dessen bezahle, was ich für mein Bett bezahle, und im Grunde lebe ich die meiste Zeit oder die größte Zeit nicht im Auto, sondern im Bett. Aber das ist also nicht wichtig, dass das also irgendwie eine Qualität haben muss, ja. Und da breche ich auch die Lanze für das alte Handwerk und bin auch konsequent und baue also nichts mehr. Ich habe dummerweise letztes Jahr noch in meiner Notsituation einen Billigjob Trockenbau gemacht, ja, wo ich mich dann verletzt habe, und das war dann das Zeichen, auf damit, sondern baue nur dann etwas, wenn es wirklich wertgeschätzt wird, ja, und andere schneiden sich die Hand ab, bei mir hat sich dann ein Knubbel gebildet, der ist aber schon wieder durch DMSO und Magnesiumöl wieder verschwunden. Also ich habe verstanden, was der Himmel mir sagen wollte, aber das Wissen ist da, und wenn es gefragt wird, bin ich gerne dafür bereit, das weiterzugeben. Also der Kurs ist konzipiert und wartet darauf, dass Leute Interesse haben. Aber es ist eben, wie gesagt, sehr paradox, weil sowas wie Holz gibt es eigentlich nicht mehr. Also die Kraft des Holzes in der Wohnung, das, wie gesagt, haben nur reiche Leute, und das ist ein Blödsinn. Man muss ja nicht das ganze Haus jetzt mit Bio machen, aber auch junge Leute wollen auch mal einen Kasten oder auch nur ein Bett oder auch nur Anrichter haben, und da ist die Möglichkeit da. Ich bin noch nicht hier ganz angekommen, ich habe noch keine Werkstatt hier, aber wenn ich suche, ich habe eine tolle Werkstatt in Gföhl von der Firma Lechner. Der Gottfried hat mit mir 1989 damals die erste Biotischlerei in Niederösterreich aufgebaut. Wir haben das erste metallfreie Bett damals gebaut, auch Zierbett. Das hat keiner wissen wollen. 10 Jahre später kam dann bei irgendeiner Möbelfirma plötzlich Biomöbel aus, da war dann plötzlich jeder Biotischler, der Innungsmeister von Niederösterreich, hat mich dann heimlich angerufen und gesagt, das pickt so, hilf mir bitte. Ja, es ist auch eine Kunst, ja, aber es ist eben möglich, wieder die Natur ins Haus zu zimmern.
sehr spannend. Und also die kann man echt wunderbar zuhören und wunderbare Informationen. Und das hört man oder merkt man mittlerweile auch, dass also die Thema, was man vor 2 Jahren noch gar nicht so sich drüber austauschen konnte, dass das jetzt alles mehr wird. Die Schwingung, die steigt immer höher. Und darf ich nochmal nach der Seite fragen mit den Naturholzfreunden?
Also in Facebook gibt es die Freunde der Naturkraftmöbel. Naturkraftmöbel.
Danke.
Ja, es ist so, ich mache den Scheiß schon über 30 Jahre. Nein, das ist so, ich mache das einfach schon so lange. Und wenn ich dann so auch so Leute sehe, als ich also Berufsgruppensprecher war, habe ich also mit dem Manfred Schiffner zusammen den Begriff des Energetiker entwickelt. Das haben wir mit TH geschrieben, weil wir also auch eine gewisse Ethikregel aufgesetzt haben. Dann ist also meine zweite Frau, hat meine ganze Aufmerksamkeit gebraucht, weil sie sich den tödlichsten Krebs geschaffen hat, den es nur gibt, wo man also nach 2 Monaten tot ist, wenn man das Auge nicht rausnimmt. Und sie kam nach Hause und hat gesagt, ich will mir das Auge nicht rausnehmen, zeig, was du kannst. Nach 2,5 Jahren hat sich dann der Krebs im Auge aufgelöst und nach 4 Jahren hat dann also ihr größtes Thema wurde gelöst, nämlich, dass sie ihr Ältester endlich das Haus verlassen hat, mit meiner Hilfe, und dann hat sich niedergelegt und hat mir dann gesagt, sie wollte eigentlich schon lange bevor sie mich kennengelernt hat sterben, weil sie gemerkt hat, sie kriegt sonst ihre Kinder nicht erwachsen, und hat sich niedergelegt und ist gestorben. Aber kein Problem, 5 Jahre später war sie wieder da. Ich habe auch mit ihr eine Bardo-Arbeit gemacht, aber ist ein anderes Thema. Und da war eben diese Erfahrung, dass eben der Tod, und das ist eben auch ein wichtiges Thema, oder die Krankheit auch eben manchmal ein Weg ist für Menschen, dich von etwas zu befreien. Ja, also wenn wir von Unheilbarkeiten, um wieder zu dem Thema zu kommen, müssen wir uns klar sein, früher hat man sich eine Kugel gegeben, ja, und dann war man tot, und heute, meine Frau hat sich dann den Kugel gegeben und wollte dann noch 4 Jahre leben, um mit ihrem Leben aufzuräumen. Aber es ist eben auch klar, dass wenn jemand sterben möchte, der Krebs oder die Krankheit auch noch ein Mittel ist, gehen zu können. Also müssen wir auch, wenn wir von Unheilbarkeiten sprechen, nicht immer glauben, wir müssen alles heilen. Das war auch ein großes Thema bei mir, weil die ja der Ursprung war, habe ich nie gefragt, ob sie hören wollte. Ja, und als sie dann gesagt hat, sie will nicht mehr hören lernen, ja, musste ich sofort aufhören, musste sogar die Familie verlassen. Ja, Es ist nicht einfach nur so, jetzt heilen wir mal und jetzt machen wir mal und jetzt geht's. Es geht nur, wenn der Klient das will. Deshalb schreibe ich bei jedem Text immer am Ende, wenn der Klient das will, weil er hat sich das geschaffen. Und wenn er wirklich da raus will, und es gibt nur einen Grund, etwas Altes zu lassen und das Alte zu lassen und etwas Neues zu wollen, gibt es ein Gedicht, das heißt Brandstätten. Dann der einzige Grund ist, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ja? Und wenn aber einer dann wirklich sagt, ich will da raus, dann ist sehr, sehr viel möglich.
Das kann ich bestätigen. Ja, lieber Stefan, ich bin wie von den Socken getreten, so muss ich sagen, was ich da so höre. Es sind meine Gedanken. Ich verstehe das sehr gut und ich hoffe, dass die Menschen es lernen zu verstehen. Die Bewegung, eine tolle Lösung kann man dazu auch sagen. Der Weg einer Lösung der besseren Lebensqualität und vieles mehr.
Ja, es ist im Grunde genommen ist es einfach jetzt konzipiert worden als Paar. Arbeit. Also Mittwochabend ist der Abend der Frau, Donnerstagabend ist der Abend des Mannes, und ich zeige also in meinem Kurs, wie man sich gegenseitig von allem befreien kann, was an Verletzungen, Traurigkeit, Schocks, Ängste, Schizophrenien, Ticks, Allergien, was auch immer im Körper ist, ja. Und bis jetzt war es aber immer so, dass es da halt versucht wurde, den Körper irgendwie zu entgiften, ja. Und es gibt eben ein große Wahrheit, die ich also auch entdeckt habe. Es gibt eine Waage zwischen der Darmverschlackung und den Schocks im Kopf. Und wenn eine Carie oder ein Ali Erhan mit MMS jetzt versuchen, den Darm zu reinigen, ja, dann ist das wunderbar und toll. Aber die Kerry hat es auch noch nie geschafft, ihren Sohn wirklich ganz von seinem Problem zu lösen, weil wenn der Schock nicht gelöst wird, erzeugt er permanent Adrenalingifte. Und diese Gifte, sobald sie ins Blut gehen, werden zu Borrelien. Ja? Und man hat mich also auch dann mal entsorgt, weil ich dem großen Klingerhardt gesagt habe, er hat Unrecht. Ja? Er hat Unrecht zu glauben, dass wir freudianisch Opfer sind von dem bösen Chemtrails und von den bösen Morgellien oder was auch immer da auf uns runterfällt und die bösen Zecken, die uns dann beißen. Nein, wenn wir Schocks im Kopf haben, dann erzeugen diese Einschläge Gifte, die im Blut zu Borrelien werden. Und dann zieht der Körper eine Zecke an. Das heißt, die Borreliose ist nicht die Folge von einer Zecke, sondern von den Giftstoffen, die die Schocks im Kopf permanent erzeugen. Ja? Und wenn ich dann also die Schocks löse und dann eine Darmreinigung mache, und da gibt es ja jetzt nicht nur das MMS, da gibt es ja noch ganz andere Sachen, und dann auch hingehe und das Gewebe durch Lymphesizing oder durch Massagen, was also der Axel, mein Partner und Freund Axel Marx, wunderbar erforscht hat, und ich bin da ganz dankbar, dass er in meinem Team ist, der auch sehr große Sachen bei sich gelöst hat, sehr tief gegangen ist, ja, und jetzt also ein wunderbarer Körper oder Nachfolger von Lohn und solchen Leuten ist, ja, indem er also sagt, es ist dann schon toll, wenn wir die Schocks lösen und den Darm reinigen, aber die Giftstoffe, die im Gewebe noch stecken, ja, die müssen wir auch lösen, ja, und da haben wir jetzt also in unserem Team eigentlich ein ganzheitliches Konzept, wo wir also den Menschen also helfen können, sich wirklich von allem zu befreien, wenn er das will. Es geht immer von ihm aus, ja, und jetzt wachen die Leute auf und sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, die Leute sehen meine Videos, sind natürlich erstmal verwirrt, weil sie ihr ganzes Leben gehört haben, dass das jetzt unheilbar ist und dass man nichts machen kann, und da kommt dann so ein Tischler daher und meint, er kann das lösen. Das ist erstmal sehr, sehr verstörend. Ja. Ich habe also behinderte Kinder transportiert, wo dann die Eltern über meine Videos rausgefunden haben, was ich tue, und mich dann also aus der Firma rausgeschmissen haben, weil sie nicht wollten, dass ich also ihre Kinder transportiere. Der Vater war Lehrer, die Mutter Ärztin, der Sohn war 13 Jahre und hat gelahmt, ja, und ich habe gewusst, also der braucht ein halbes Jahr, dann kann der ganz normal wieder gehen. Ja. Nur die wollten das nicht, weil es eben nicht in ihrem Denken ist. Ja. Glauben Sie nicht das, was Sie denken, hat der Heinz Erd gesagt. Glauben Sie nicht das, was Sie denken. Ja. Und das ist eben noch so stark in den Menschen drin. Und ich hoffe, dass jetzt diese Sendung hier vielleicht den Menschen ein bisschen Mut macht, ja, zu verstehen, es ist alles möglich, wenn du das willst. Carpe Stephanum, nutze den Stefan, frag mich, ich bin erreichbar, ich bin im Internet, ich bin auf WhatsApp erreichbar, auf meiner Seite gibt es meine Telefonnummer, noch bin ich erreichbar, ja, aber jetzt mache ich eben meine erste Ausbildung, weil so andere auch das machen wollen, weil ich ja nicht überall hinkommen will. Mein Ziel ist es, in jeder großen Stadt eine Lebenswerkstatt, so nenne ich meine Firma, zu schaffen. Also ich habe eine Methode, die heißt Werde was zu Wissanalyse, wo ich jeden Menschen zeige, wofür der liebe Gott ihn auf die Erde geschickt hat, und seiner Talente entsprechend biete ich 12 Berufe an, die dann vor Ort also die ganzen Bereiche abdenken, sodass dann die Menschen aufgefangen werden können, die jetzt alle aufwachen.
Stefan, magst du inhaltlich auch noch was zu deinen Ausbildungen sagen, was du da machst und selber auch anbietest?
Ja, gerne. Also wir haben also die Ausbildung also auf 12 Wochen, also Wochenende konzipiert. Da sind also jeweils 2 Wochenende zu den Themen, einmal über Keep Heising, dann also eine über Heilraumgestaltung. Das ist also eine ganzheitliche neue Radiesthesie, die also nicht mehr die Wasseradern sucht, sondern die Reife des Menschen sozusagen beachtet. Und es gibt so viel falsche Vorstellungen. Also die höchste Energie, was glaubt ihr, ist der Träger der höchsten Energie auf der Erde?
Wasser? Oder Luft, würde ich sagen. Aber ihr sollt auch raten. Thomas, Elfi, Franz Reutinger, Jenne.
Ja, ich war mit dir gleich mit Wasser. Und hatte dann aber auch gleich die Luft. Ich glaube, es ist beides ausgewogen.
Ja, aber Franz? Spontan fällt einem irgendeine Alchemie oder ein Edelstein an. Wie kommt der auf Wasser und Luft?
Ja, weil da permanente Energie ist.
Ich meine jetzt Lebensenergie. Was ist der Träger der höchsten Lebensenergie auf der Erde? Ich mache es nicht so schwer. Es ist der Mensch, ihr. Ja, und zwar habe ich das schon in den 90er Jahren postuliert und dann hat Harald halt als Quantenphysiker klargemacht, dass das das Skalarpotenzial unseres Herzens ist, ja. Und ich habe also eine alte Sufi-Technik angewendet und habe also eine Methode entwickelt, wie ich den Raum vollständig von allen Verletzungsspuren, Traurigkeitsspuren, Angstspuren befreie und ihn mit der Energie des Bewohners erfüllen kann. Und damit ist der Raum, kann ich den Raum zu einem Kraftplatz machen. Ja, ich nenne das Heilraumgestaltung. Und du kannst in deinem Raum zu Hause eine höhere Energie haben als in der Cheops-Pyramide. Ja, und du musst also nicht mal da draußen irgendwie rumsuchen. Ja, und in diesem Feld lade ich dann eben auch Wasser auf, dass ich dann also vorher erst von allen Inhaltsstoffen und dann von allen Informationen lösche. Das ist auch meine Wassertechnik. Und diese Heilraumgestaltungsarbeit ist also verbunden natürlich dann auch mit dem Wasser ein Thema. Dann haben wir eben die Arbeit, was sind Indigo-Kinder, Kristallkinder, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Wie geht man damit um? Was bedeuten sie? Warum sind sie jetzt da? Wofür kommen sie? Also ich kann nur sagen, ab 75 gab es die Indigo-Kinder, ab 95 die Kristallkinder und ab 15 sind schon die Sternkinder da und die kann man nicht mehr erziehen. Ja? Und die werden auch eine Welt schaffen, wo wir dann also nur noch ein großes Konto haben für alle Menschen, wo es keinen Krieg mehr gibt und wo, denkt an Raumschiff Enterprise, die Menschheit eine Menschheit sein wird. Ja, das hat nichts mit New Age, neue Weltordnung zu tun, aber die schaffen das, ja, weil die lassen sich auch nicht mehr verarschen. Ja, deshalb gibt es auch dieses ganze Prinzip des armen Kindes, das missbraucht wird, gibt es nicht mehr. Ja, meine Tochter ist jetzt 26, die fasst keine an. Ja, die hat mit mir Löwe gespielt als Kind. Das ist so ein Spiel, da kommt der Vater nach Hause, zieht sich also seinen Schlips aus und zieht weiche Klamotten an, legt sich auf eine große Matratze und zieht eine Decke über den Kopf. Da ist der Löwe in der Grube und die Schafe warten schon den ganzen Tag. Wann ist der Papa endlich da? Und dann haben wir getobt, ja. Und die ist also ein Power-Vibe, ja. Wenn die nicht will, dann macht die gar nichts, ja. Und wenn sie was will, dann mit 18, 19 war sie halt eine kleine Bitch und hat alles gelebt, was sie wollte, ja. Also es gibt nicht mehr diese Vorstellung, das arme Kind und das arme Opfer, das ist alles freudianischer Scheiß, auch Hellinger, es ist toll mit den Aufstellungen und dann ist also nicht mehr die Mama schuld und der Papa, sondern der Onkel fünften Grades, nein, das sind eure Seelenvergangenheiten, die ihr alle mitbringt, ihr schafft euch die Eltern, ja, ihr schafft euch euer Leben, ja, und ihr seid kein Opfer von irgendeinem System, ja, das, was da an System geredet wird, das kann ich auch sagen, das sind die Erinnerungen meiner Seelenleben, die ich früher hatte und die bringe ich alle mit. Das ist meine Disposition, ja. Und das wird also gelehrt in meiner Arbeit. Dann habe ich eben auch die Klangheiltherapie als Weg, dann eben auch Ernährung aus einer ganz anderen Sicht. Da habe ich also schon im Orchid Talk einige Leute verwirrt, ja, weil Ernährung kannst du nur energetisch verstehen, weil nach dem Spitze, also nachdem das Essen durch die Speiseröhre geht, ja, fällt es in einem Topf. Das hat einen pH-Wert von 0 bis 2. Ja? Da kann man nicht mehr davon reden, dass da der Körper Stoffe aufnimmt. Da gibt es keinen Übergang im Bauch. Das ist alles ein Blödsinn. Wir nehmen die Energie über das Wasser im Hals auf. Ja? Deshalb ist in schamanischen Ritualen gar nicht wichtig, dass du den Peyotl-Saft trinkst. Den kannst du auch wieder ausspucken. Das reicht nur, dass er im Hals ist. Ja? Also über Ernährung bringe ich den Leuten Umstellung. Und dann eben über Wasser auch, dass Leute auch Wasser eben weitergeben. Oder wir haben dann eben auch Leute, die also spirituellen Vorbereitungskurs für Männer, also Geburtsvorbereitungskurs für Männer, wo man also wirklich die Arbeit von Lowen oder Reich also in moderner Form anwenden kann. Wir haben auch eben Paararbeit, Paarberatungsarbeit, das ist eben die Eleutonomie, die Liebe zwischen Mann und Frau auf gleicher Ebene, das Heilprozess. Dann habe ich eine Methode, wie ich Leuten zeige, wie sie sich ihren Partner schaffen. Ja, das ist also auch eigentlich ganz einfach. Da habe ich zwei Rituale aus der Sufi-Tradition. Alles ist mir gegeben worden. Ich habe nichts erfunden. Ich bin einfach nur jemand, ich war einer der ersten Reinkarnationen. Konversionstherapeuten in den 90er Jahren in Wien und habe einfach sehr viel mitgebracht. Und am Ende meiner 30-jährigen Wanderschaft habe ich festgestellt, dass ich eigentlich 6 Leben wiederholt habe, indem ich all den Menschen nochmal begegnet bin, die ich damals erlebt habe. Ja, und das ist das, was ich mitbringe. Und dieser ganze freudianische Scheiß ist wirklich so pickig, weil er immer das Gefühl gibt, ja, da gibt es große Kräfte, die von außen kommen. Was von außen kommt, ist die Beschleunigung. Ja? Und die sorgt dafür, dass jetzt was passiert. Ja? Und es kann sein, dass 5G, ich habe da nur kurz reingehört, schrecklich ist. Ja, aber nach Tesla wisst ihr genau, dass wenn diese 5G eingesetzt wird, dann kann man auch eine spezielle Frequenz einsetzen, die total heilsam ist. Ja? Das braucht man nur einen anderen Frequenzbereich einstellen. Dann ist das 5G nicht so schlimm. Und das wird auch nicht durchkommen, dass wir damit krank werden sollen, sondern irgendwann mal werden auch die Sachen von Tesla, und es ist ja interessant, jede Woche kommen neueste Sachen über ihn raus, jetzt plötzlich, ja, Alternativen, ja. Die Greta hat uns alle durcheinander gebracht, aber das führt dazu, dass wir jetzt alle feststellen, wir brauchen keine Explosionstechnik mehr. Es gibt schon seit 100 Jahren Implosionstechnik. Leute, es wird alles besser, ja. Ich bin jetzt schon 58 Jahre in diesem Leben, ja, und von jedem Tag das besser. Und Selbstliebe ist ein tolles Thema, das jetzt auch überall genutzt wird. Baut euch dieses Selbstliebefeld auf, und wenn ihr es nicht könnt und verletzt seid, dann sucht euch einen Liebsten, und wenn ihr keinen Liebsten habt, dann helfe ich euch, wie ihr einen findet, und es wird alles jetzt besser, ja. Und mein Beitrag ist eben, die Menschen abzuholen, ja, die also jetzt kritische Masse erreicht haben und nicht wissen, warum sie jetzt krank sind oder was mit ihnen los ist, ja, und nicht gleich zum Arzt rennen, die sie eh nicht verstehen, was los ist, und sie mit der Pharmaindustrie vollpumpen. Es ist nicht mehr notwendig, ja?
Danke für die Worte. Das ist so, so wohltuend, dir dazu zu hören. Wo du das gerade angesprochen hast mit die Umfänglichkeit und das Wissen, das da ist. Ich sage immer, wenn man, das kann man mit einer Mathematikaufgabe vergleichen, wo man vorgesessen hat, die sehr kompliziert war und die auch ein bisschen gebraucht hat. Aber dann kommt irgendwann der Aha-Moment und dann hat man das verstanden, dann kommt die Erkenntnis und dann ist es ganz einfach. Und so ist es auch mit all diesen Sachen und der Feinstofflichkeit und der ganzen Lösung und Antworten. Und das ist, ja, ich bin hin und weg. Ich, also, danke für deinen Abend hier und dass du da bist und dass du alles gibst, was du gerade machst. Also großartig.
Der Hüter hat mal gesagt, wir haben genauso viele Nervenzellen im Kopf wie im Magen-Darm-Trakt. Und es gibt Kulturen, die denken mit dem Kopf. Es gibt aber viel, viel, viel mehr Kulturen auf der Erde, die denken mit dem Magen-Darm, mit dem Bauch. Und ich habe nach 8 Semestern in Münster aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich bin ein Bauchdenker. Und wenn man da jetzt weiterdenkt, die Hypophyse ist sozusagen zuständig für den Bauchbereich und die Epiphyse ist halt für den Kopfbereich. Ja. Und aber ich sehe halt, dass die Leute alle kopforientiert sind, ja, und nicht verstehen, dass sie einfach die Intuition in sich tragen. Ja. Und als ich dieses Konzept fertig hatte, ja, und eben diese Typen da vor mir standen und gesagt haben, so, jetzt hast du es kapiert, jetzt gibt es weiter, ja, dann war ihre Aufgabe an mich zu sagen, meine Aufgabe war dann, sorg dafür, dass die alten Brüder, die du ja aus alten Zeiten kennst, heute unter diesen Gelübde leiden, befreit werden. Und das habe ich also auch erreicht. Also in der Liebe zwischen Mann und Frau ist es so, dass sozusagen du kannst das Gelübde nicht auflösen, du kannst es nur auf eine andere Ebene heben. Und wenn du dann Mittwochabend, wenn die Frau arbeitet und behandelt wird und am Donnerstagabend der Mann behandelt wird, das sage ich wegen den Planetenstunden, ja, die man also den Punkten entsprechend auch einsetzen sollte, dann erlebt man Ekstase, weil wir sind ja erwachsen, also wenn diese Verletzungen befreit werden, ja, erleben wir Ekstase, ja, also Jesus hat das gewusst und hat, da heißt es, in seiner Gefolgschaft war eine Frau aus Magdala, aus der sieben Dämonen haben. So kam ich überhaupt auf die sieben Punkte. Ja? Und im Johannesevangelium hat Magdalene in ein Öl über die Beine geschüttet. Ja? Und es ist so, wenn du damit mit diese Punkte befreist, hört der Mann auf und die Frau beginnt zu ejakulieren. Ja? Und sie war eine Isis-Priesterin, er war ein Horus-Priester. Und das Öl, was sie ihm da über die Beine geschüttet hat, das war kein Öl. Das roch wohl nach Nade. Das war ein Aphrodisiakum-Nade. Aber es war ihr Saft, das Ausdruck dessen, dass er sie befreit hat. Ja? Und diese Befreiung, auf Vorträgen kommen die Omas immer, die älteren Damen immer zu mir und sagen, Herr Kugel, gibt es ein Heilmittel? Und ich sage, ja, gibt es. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Oh, das ist ganz erschrocken. Wir wissen nur 5% von Sexualität. Ja, die meisten Menschen sind über den Orgasmus noch nicht rausgekommen. Den Zustand des Charizas, des Ski-Körpers, das ist alles unbekannt. Ja, weil das ist ja furchtbar. Ja, das sollte schnell vorbei sein. Und es ist dann einfach nur ein Spasmus, der da entspannt wird. Aber es geht dann weit hinaus. Wir wissen, haben keine Ahnung davon. Ja, und Drogen, Drax heißt getrocknet. Ja, das heißt, es ist nicht nur der Hanf, das ist jede Pflanze, ja. Milarepa hat als Prüfung damals den Auftrag bekommen, er sollte losziehen und eine Pflanze finden, die keine Heilwirkung hat. Ja, nach 9 Stunden ist er wiedergekommen und hat gesagt, ich habe keine gefunden. Dann hat die Prüfung bestanden. Also wer sich nicht mit der Natur auskennt, die Pflanzen nicht kennt, ja, seinen Dreck auf die Straße wirft, stattdessen könnte man Urban Gardening machen vor der Haustür oder auf dem Schulweg die tollsten Sachen aufbauen und Pflanzen wachsen lassen. Ja, wer sich da nicht auskennt, ist ein armer Hund. Ja, und wenn du nicht einmal am Tag tanzt oder dich bewegst oder in deinem Rhythmus kommst oder in deinem Atem kommst, dann kommst du auch nicht weiter. Also es ist witzig, Sex und Drugs und Rock'n'Roll als Heilmittel zu sehen, aber es ist der Weg. Ja? Und das hat aber immer was mit dem Leib zu tun. Ich bin als Philosoph halt, habe ich auch die Möglichkeit, alte Begriffe weiterzuführen und habe diese enge, stirnige Einstellung von Körper, Geist, Seele einfach gesprengt. Ich habe gesagt, jeder Mensch hat einen Leib und der Leib ist Körper und Seele und Geist und Intuition und Instinkte und altes Wissen und alte Schuld und alte Sühne und so weiter. Und das heißt, wir sind viel weiter und da entspreche ich eigentlich der Quantenphysik, oder die Quantenphysik ist nichts anderes als Alchemie auf Mathematikebene, ja. Und wir haben also dieses Wissen schon immer gehabt und der Leib war immer schon der Ursprung, aber der Leib möchte gestreichelt werden, der möchte geliebt werden, ja. Und das ist immer verwehrt worden. Und wenn wir das erleben, dann, und am nächsten Morgen mit einem Glitzern in den Augen herumlaufen, ja, dann fragt uns jeder, was ist los mit dir, was ist los mit dir? Ja, und dann erzählst du davon und dann wird aus der Besitzlosigkeit eine Win-Win-Win-Situation, ja. Dann heben wir also diese Besitzlosigkeit auf die Ebene von Win-Win-Win, ja. Den absoluten Gehorsam, den lösen wir ganz einfach auf. Der Mann gehorcht der Frau, ja. Er hat nur Erfolg, wenn er der Frau folgt, ja. Und die Frau gehorcht nicht dem Mann, Blödsinn. Die Frau gehorcht ihrer inneren Stimme und der Mann muss sie unterstützen mit Liebling, was denkst du? Liebling, was fühlst du? Liebling, was glaubst du? Liebling, was meinst du? Und wenn die Frau wieder Zugang zu ihrer inneren Stimme hat, die nicht im Herzen ist, nicht im Kopf ist, sie ist in ihrer Mitte. Ja, eine Schamane hat mal gesagt, I'm thinking with my Kant. Ja, ich denke mit meiner Muschi. Und wenn du Zugang zu dieser inneren Stimme hast, dann hat die Frau die Sicht, die beide führt. Deshalb sagt doch Prentice Mulford im Buch Unfug des Lebens und des Sterbens, sagte, Mann und Frau sind wie Auge und Hand in einer wahren Ehe. Und das gab's aber geschichtlich noch nicht. Ja, und ich habe eben eine Sendung darüber geschrieben, da habe ich gesagt, der nächste Schritt der Evolution. Und das ist die Liebe zwischen Mann und Frau auf gleicher Ebene. Da kommen natürlich dann immer diese Esoteriker und man, ja, aber ich kann doch alles alleine schaffen und so weiter. Ja, Mittelalter, da hast du es alleine geschafft, im Verband mit anderen Brüdern und Schwestern, aber es geht nicht mehr alleine. Und so ist also eigentlich eine wichtige Arbeit, dass ich die Menschen dazu bringe, endlich zu lieben. Und ich war in den Ende 70er Jahren war ich Anarchist, habe die erste Anti-AKW-Aktion hier in Gelsenkirchen gemacht, bin ich mit der Gasmaske über die Fußgänge gekrochen und hatte auf dem Rücken drauf kein Atommüll in Aarhus, sonst endet ihr wie ich. Ja, wenn ich auf eine Demo kam, die ich organisiert habe, haben die Bullen gesagt, grüß Gott, Herr Kugel, sind Sie auch schon da? Ja, das hat mir aber nichts gebracht. Ja, heute bin ich aber immer noch Anarchist. Ich bringe die Leute aus der Außenwelt heraus. Ich zeige, dass es eigentlich das Wichtigste im Leben ist, lieben. Ja, wenn du den ganzen Tag weißt, am Abend triffst du wieder deinen Liebsten, ja, und dann wird die Tür zugemacht, und dann wird das Fenster zugemacht, dann wird miteinander gearbeitet, ja, dann hole ich die Leute auch aus der Welt raus und bin immer noch Anarchist, ja. Aber das ist für mich der Weg. Das ist natürlich sehr fremd und viele suchen da draußen und das ist böse und das ist schlecht und das müssen wir jetzt verändern. Nein. Ihr könnt alles bei euch schaffen. Und wer keinen Partner hat, bitte meldet sich bei mir. Ich zeige Ihnen ganz einfach Ritualen, wie er sich von seinem Energiekörper, von seinen ganzen Ex-Energien befreien. Und das kann er auch seinen Liebsten, seinen Sternengemahl nicht bekommen. Und dann einfach sich durch das erläuternde Wunschgebet, das ich über WhatsApp den Leuten weitergebe, einfach sich einen Partner zu schaffen. Und ich weiß nicht, 17 oder 18 Paare habe ich schon zusammengebracht. Ja. Und das ist jetzt der neue Weg.
Wunderbar.
Stefan, ich schaue auf die Uhr. Wir haben es gleich 22 Uhr. Wollen wir eine Abschlussrunde machen, so eine Feedbackrunde? Was sagst du, denke ich schon, gell?
Ja, gerne.
Ja, Jenne, dein Abend, wie hast du ihn empfunden? Erzähl mal deine Worte. Also, wer den Abend verfolgt hat, weiß jetzt, was er hören darf. Ha!
Ja, also super spannend und sehr aufmerksam, wo man hinhört, vor allem jeder sich selber finden kann. Du hast eine Sache aufgezeigt, die man ja unausweichlich, wenn man mit sich selbst beschäftigt, die sich auftut mit den Ahnen und Vergangenheit und diese Konflikte. Und man kann da auch so sagen, wir sind ja unwissend in dieses Märchen reingeboren worden. Und somit haben wir das ja all nicht gewusst. Und unsere Vorfahren auch nicht. Und die Ahnen auch nicht. Das waren immer die Leidtragenden, immer in der ganzen Geschichte der Vergangenheit in diesem Märchen. Und wir haben es nicht gewusst. Wir können uns aber vergeben und verzeihen für dieses und zu uns kehren. Ne? Der wir sind. Der wir geboren sind. Ne? Zum Sein kommen. Und dann ist das alles Dankbarkeit und der Ballast, der fällt ab von einem alles. Ja, man, umso bewusster, umso freier wird man. Das ist eine abenteuerliche Reise, die wir da anfangen dürfen jetzt gerade, weil die Schwingung so hoch ist und die Offenbarung eben halt raus ist. Und ja, ich danke dir nochmal für diesen super Abend und freue mich schon aufs Nachhören, ne? Und auf die Seiten, die du hast. Das ist auch wunderbar, die Internetseiten. Ja, danke dafür.
Danke dir, lieber Jenne. Und der Franz Reutinger, hier auch unter dem Username Frank 1958. Ich hoffe, der Gunther ist da, dass es heute noch da wir euch zusammenfinden. Und Franz, dein Statement für den heutigen Abend.
Ja. Stefan, genial, wie du das alles auf den Punkt bringst, auf allen Ebenen. Ich gratuliere, beziehungsweise bin geflasht, in dieser Sichtweise die Zusammenhänge zu sehen. Ein Wort noch zu dieser Liebe zwischen Mann und Frau und was mir neu war heute, die 7 Punkte im Wurzelbereich, die analog den anderen 7 Chakren korrespondieren. Mir fällt auf, in meiner energetischen Arbeit der letzten 10 Jahre speziell, dass bei Frauen bei der Geburt der Dammschnitt ein Standard geworden ist, also die Verletzung der Wurzel, auch die Geburtsanleitungen ein Wahnsinn geworden sind. Also meiner Erfahrung nach werden Frauen unbewusst, bewusst von irgendwelchen Kräften zusätzlich verletzt, um hier die Teilung der Felder, der Lebens- und Liebesfelder, ja, zu verstärken. Ich danke dir für den wunderbaren Vortrag.
Ja, danke dir, Franz. Ja, danke dir, Franz. Hast immer wieder ein paar Aussätze, aber das Wesentliche ist, denke ich, rübergekommen, Stefan, ne? Oder?
Ja, also ich bin auch dankbar, dass eure Fragen kamen. Die waren für mich auch sehr also offen. Ihr seid sehr offen gewesen. Und für mich ist es immer schön, dass ich das erzählen kann, weil ich einfach das so lange jetzt erforscht habe und immer mehr Leute jetzt aufwachen und das auch jetzt auch lernen wollen. Also ich möchte nochmal hinweisen, es gibt also am Wochenende in der Nähe von Lindau in Weißensberg, das kriegt ihr da über diesen Link mit, könnt ihr also eine Ausbildung in Kipalsing bekommen, das ist diese Arbeit am Fuß und das ist auch eben der Beginn der Jahresausbildung und wer noch teilnehmen will, es sind also noch genug Plätze da, wir sind jetzt 15, ich hatte mit 30 gedacht, aber es ist für mich also schon toll, dass überhaupt so viele jetzt dabei sind. Das wird sicher spannend und es sind jetzt einfach Leute da, die das auch lernen wollen. Bitte, ich kann es nicht mehr alleine, es sind jetzt so viele Leute schon wach und ich wünsche mir einfach, dass immer mehr Leute jetzt also auch den Wunsch haben, das zu ihrer Berufung zu machen, herauszufinden, wofür der liebe Gott sie auf die Erde geschickt hat und dann eben einen Beruf zu finden, der ihrer Berufung entspricht, weil das ist dann Freiheit, dann bist du im Flow und ich lebe schon seit Monaten in diesem Flow, ich mache nur das, worauf ich Lust habe und folge einfach meinem Gefühl und sitze jetzt hier in meiner neuen Wohnung, die Kisten stehen da rum, die Räume sind noch nicht fertig, aber das ist mir egal. Ich freue mich aufs Wochenende und wer bitte dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Es ist auch nicht sehr teuer, es kann sich jeder leisten und es gibt auch Rabatt für Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben und ja, bitte lasst uns das gemeinsam machen. Das neue Zeitalter ist das Zeitalter der Verbundenheit, ja. Und es geht jetzt um Miteinander und nicht mehr alleins, ja. Allein war Mittelalter, war Fischzeitalter. Wir sind jetzt im Wasserzeitalter und alles, was früher war, gilt nicht mehr, stimmt nicht mehr. Die freudianische Verseuchung ist endlich gestorben, ja. Und wir haben jetzt eine Zukunft, wo wir alles machen können und alles befreien können, um endlich das zu lernen, was unsere Seelen bis jetzt nie durften, ja, und zwar vollständig zu lieben. Und damit möchte ich mich eigentlich verabschieden und bin dankbar für die letzten 2 Stunden mit euch.
Ja, danke dir, Stefan. Erstmal ganz recht herzlich. Aus dem Außenchat kommen auch noch ein paar tolle Sätze von Early zum Beispiel. Lieber Stefan, ich melde mich auf WhatsApp bei dir. Bin gerade total geflasht von dem, was du erzählt hast. Danke. Und dann schreibt der Klaus noch, wieder eine super interessante Sendung. Danke dir, Stefan. Ja, das sind einfach tolle Worte. Stefan, ich hoffe, wir machen da wieder neue Termine und schauen wir mal, was sich hier noch so entwickeln darf. Auf jeden Fall danke, dass ihr heute Stefan Kugel zugehört habt zum Thema Unheilbarkeiten und möchte nochmal hinweisen bei Stefan auf seinen Artikel. Da haben wir erstmal die Informationen alle hinterlegt. Da heißt es ja www. Wo haben wir es stehen? lebens-werkstatt.com und Kontakt findet ihr eben auch per E-Mail office@lebens-werkstatt.com und wenn das zu schnell war, einfach auf den Artikel gehen. Warte, wer war da? Wer wollte was sagen? Ich habe es nicht gesehen.
Ich habe meine Telefonnummer jetzt reingegeben. Ich habe im Chat habe ich meine Telefonnummer reingegeben, das ist auch meine WhatsApp-Nummer, da kann mich jeder erreichen, ja?
Na wunderbar, ne? Und so geht dieser Live-Abend hier zu Ende. Wieder haben wir was mitgenommen. Ich freue mich auch wieder auf das Nachhören dieser Sendung. Die findet ihr dann im Archiv unter der Rubrik Sendungen auf der Homepage. Jahr und Monat eingeben, rechte Maustaste, dann wird der Link kopieren und verteilen, weil ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir an unsere Mitmenschen denken in dieser Form. Und sonst für euch privat runterladen. Morgen geht es hier bei uns auch im Programm natürlich weiter. Und da begrüßen wir die Dame, die schon das 2. Mal da war, ist die Gabriela Alditsch. Und da heißt es die Nebenwirkungen des Lebens. Und das ab morgen ab 20 Uhr. Auch die Sendung heute Abend von 5G empfehle ich nachzuhören, auch zu verteilen. Es geht ja nicht um Angstmache, es geht hier um Vergleiche, Reaktionen und das Ganze. Was ist das wirklich? Und wo können wir uns auch schützen, wenn ein Schutz da wäre? Dann wird das auch hier kundgegeben. Und es gibt da auch unterschiedliche Meinungen. Und ich finde das auch gut so. Nur ich bin kein Freund davon, sage ich nach wie vor. Ich brauche keine Mikrowellen. Natürlich kann man vielleicht was damit transformieren oder auch umprogrammieren, in andere Frequenzen sie zu nutzen machen. Dann ist es auch wieder eine gute Sache. Jedoch, dass man die Umgebung alles bestrahlt mit sowas, das kann nicht gut sein. Also ich denke mir, das ist so zumindest mein Gedanke dazu. So, und jetzt gehen wir nochmal in den letzten Abschnitt rein. Der ist Abschlusssongs von Stefan Kugel und er hat es ja vorhin auch schon mal gesagt, das ist Kruder und Dorfmeister und da gehen wir jetzt nochmal rein, Player frei. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wer gleich noch Lust hat auf einen Nachttalk. Ich hoffe, Stefan, du bist noch ein bisschen da und hast vielleicht noch eine halbe Stunde, eine halbe Stunde Zeit und ja, bist du dabei oder bist du gleich raus?
Nein, ich bin dabei.
Wunderbar. Und jetzt verabschieden wir uns. Lasst es euch gut gehen. Morgen 20 Uhr. Bis dahin. Momento, da muss ich drücken jetzt. So, jetzt geht aber gleich los, hoffe ich doch.
Radio Bob.